Hallo, willkommen bei Comic Review. Heute gibt es ein Interview mit mir. Die Fragen stellt aber der Helge.
Und Daniel auch. Ja, hallihallo. Also das Coole ist wirklich, dass Hubertus hier direkt neben mir sitzt. Wir haben natürlich Daniel auch dabei, aber der ist leider natürlich in unserem zweiten Studio sozusagen schon wieder den Namen vergessen, wo er wohnt.
Aber sag mal, hallo, Außenstudio Bad Salzung, wer kennt es nicht? Da ist Bad Salzung, die Weltstadt. Genau. Dabei bin ich der Einzige, der den Sicherheitsabstand hier wahrt, ne? Also so viel.
Du wüsstest jetzt sofort, wo Bad Salzung ist?
Ja, natürlich. Also ich weiß zumindest, dass es in Thüringen ist.
Da bist du schon mal sehr gut dran. Helge hätte jetzt gefragt, welches Land?
Tatsächlich habe ich Hubertus gesagt, dass ich glaube, dass du im Westen wohnst.
Ja, genau, das hast du gesagt.
Weil ich dachte, aber er doch, er spricht so. Und ich war ja sogar schon bei dir. Also, aber trotzdem, ey, ich kenne mich halt, also wirklich, Erdkunde war jetzt, sagen wir mal, mein Fach nicht. Und das Ganze mit, also 89 ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Und es sah auch alles so, sah so schön aus, euer Dörfchen da.
Es hat ja auch einen Grund, warum du Künstler geworden bist. Ne?
Warst du 89 mal in Bad Salzung?
Nein, aber ich meine jetzt so die alten Bundesländer, neue so, Bundesländer, DDR oder...
Er redet sich um Kopf und Kragen. Okay, dieser blöde Messi da.
Ja, also, nee, ich, selbst Westen kenne ich mich schlecht aus, weil Berlin ist wirklich, das war immer, ja, ist wirklich so. Berlin ist halt immer, war immer, weiß der selber, eine Mauer drumrum und dann kam erstmal eine Weile gar nichts, da konnte man ja auch nicht groß Urlaub machen in der DDR und dann war man halt auf einmal in, weiß nicht, in Frankreich oder wo meine Eltern halt hingefahren sind oder wo wir hingeflogen sind. Naja, aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Also wir können ja mal ganz kurz anfangen, Hubertus, wer ihn nicht kennt, wer kennt ihn nicht, sagen wir mal so. Nee, es ist ja sozusagen ein alter Kollege von mir und irgendwie haben wir, Daniel und ich, halt überlegt, wäre doch cool, wenn er auch mal mitmacht und mal einen Comic vorstellt und ja, das machen wir jetzt heute nicht, aber damit ihr ihn erstmal kurz kennenlernt, wollten wir mal so ein bisschen, weiß nicht, mal hören, was er so gemacht hat und was er jetzt macht und vielleicht, weiß nicht, nächste Woche wird er vielleicht dann nochmal einen Comic vorstellen. Genau, und zwar, ich habe zum Beispiel Alisic mit ihm gemacht, aber wir fangen natürlich sozusagen ganz vorne an. Also was ich echt ziemlich interessant finde, Hubertus ist, also die meisten Comiczeichner und Comicautoren und so sind ja nun mal auch eher, ja, Autodidakten ist jetzt vielleicht übertrieben, aber doch schon eher, würde ich sagen. Also es ist ja jetzt nicht wirklich so ein richtiger Beruf in Deutschland, sage ich mal. Da gibt es zwar auch so ein, zwei private Comicschulen oder, weiß nicht, Kunstunis oder so. Aber was ich bei Hubertus halt so interessant finde, ist eigentlich, was er alles schon gemacht hat vorher. Vielleicht kannst du es ganz kurz mal abreißen.
Ja, aber wirklich nur ganz kurz. Also gelernt habe ich mal Binnenschiffer, so Anfang der 70er Jahre. Da merkt man schon, wie alt ich bin inzwischen. Also Anfang der 70er Jahre Binnenschiffer gelernt, Armeezeit, Fernsehen der DDR, als Bühnentechniker gearbeitet. Danach, Moment mal, wie ging es
Hotel war da?
Das war erst in den 90er Jahren. Ich bin dann zur See gefahren, habe ein Studium gemacht. Heute darf ich mich offiziell Diplom-Kulturpädagoge nennen beispielsweise, ausgestellt vom Sächsischen Kulturministerium. Dann habe ich als Filmvorführer gearbeitet und später nochmal, also zur Wende hin, Kulturwissenschaften an der Humboldt-Uni studiert, bei nur ein paar Semester. Und danach dann kam die Wende, genau. Und dann bekam ich das Angebot einer Zeit für eine Zeitung zu schreiben. Und das war dann sozusagen der Einstieg ins Schreiben. Also ich habe vorher schon, aber ich gerne für mich so geschrieben, aber dann habe ich eben angefangen, dort bei der Zeitung zu arbeiten. Und eines meiner ersten Themen war dann halt das Mosaik von Hannes Segen. Und
also so weil du Fan eigentlich
warst? Auch weil ich Fan war, weil ich die Hefte gesammelt habe, also speziell natürlich die Diggedags damals. Das war ja meine Jugend und meine Kindheit und Jugend in den 60er, 70er Jahren. Und dann bot sich die Gelegenheit, ich kam auch gerade im rechten Moment an, um Hegen dort noch live zu erleben. Und dass er auch in Plauderlaune war vor allen Dingen, also dass er auch von sich etwas preisgegeben hat. Und dadurch lernte ich dann die Redaktion des heutigen Mosaik, also inzwischen hat ja die Redaktion auch, also zumindest die Autoren oder die Zeichner haben ja schon gewechselt. Ne?
Ja, sind schon viele neue dabei.
Viele alte sind ja auch dann in Rente gegangen. Und
dieser Steinchen und Steinchen Verlag, war das damals auch schon? Nee, ne?
Doch, das war gerade die Zeit des Umbruchs. Die saßen damals noch, glaube ich, in der Mauerstraße, als ich sie das erste Mal kontaktierte. Und ich bin dann über den künstlerischen Leiter, über Jörg Reuter, dann reingekommen, also der damalige und jetzige künstlerische Leiter.
Genau, den habe ich ja auch kennengelernt, logisch, ja.
Echt, wurde? Achso, du warst ja mal im
Urlaub.
Stimmt,
ja, mal
stimmt, stimmt, ja, genau. Ja, und dadurch kam ich dann rein, bin ich
okay,
da rein.
Aber du warst ja, also als, eigentlich als Fan, also jetzt zwar professioneller Fan, also so von der Zeitung, aber du warst ja, hattest ja eigentlich noch gar nichts mit Comic zu tun. Also, das war ja, ja
außer, eigentlich eine Reportage. Oder
ja, ja, richtig, genau.
Darf ich nochmal ganz kurz,
später bei der Zeitung,
ja, ganz kurz zurückrudern. Wie bekommt man eigentlich diesen ersten Gig, wie man so heute auf Neudeutsch sagt? Also wie kam jemand an dich ran und sagt, hier, möchtest du nicht für uns schreiben? Oder für welche Zeitung, wenn man das sagen darf?
Die gibt es gar nicht mehr. Das war so eine der vielen Nachwendeblätter. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt noch kennst, aber bei Wikipedia müsstest du noch was finden. Also die hieß damals Das Blatt. Das Blatt, nur einfach Das Blatt wurde gegründet.
Das Käseblatt.
Nee, das war was anderes. Das ist ja, das gibt es tatsächlich noch, das Käseblatt, glaube ich jedenfalls, ne? Von der Diddlmaus, ne? Wie gesagt, damals nach der Wende, da begannen plötzlich, also viele glaubten, eine Zeitung machen zu müssen, und da gab es einen Helfried Schreiter, das führt jetzt fast zu weit, der war, arbeitete beim Stern damals, kam dann aus dem Westen rüber und gründete hier diese Zeitung, Das Blatt. Es gab damals noch andere Zeitungen, also ich könnte jetzt noch 5 andere aufzählen, und da konnte man zum ersten Mal aber frei schreiben sozusagen, nicht? Man musste auf nichts zurücksichtigen, man konnte sich die Themen suchen, und das war eben das Tolle, das gab es ja früher in der DDR.
Wie so ein offener Kanal als Zeitung oder was?
So, nee. So kann man das sich das ungefähr schon vorstellen, ja, für die, ja, auf die damalige Zeit bezogen natürlich. Und und so bin ich dann dahin, und eine Bekannte sagte zu mir, ah Mensch, willst du nicht da anfangen zu schreiben, und hast du nicht Lust dazu? Und
aber da hast du noch im Hotel gearbeitet dann, oder?
Da habe ich damals studiert, damals hatte ich mit dem Studium angefangen. Und das war ja eine Zeit des Umbruchs sozusagen, man musste auch schnell Geld verdienen wieder, ne? Also man musste ja irgendwie zusehen, dass man ja irgendwie dazu kam. Ich hatte auch gerade, damals hatte, waren wir eine junge Familie, gerade mein Sohn war gerade geboren worden, und und dann meine fordernde Umschulung gemacht, und ich habe dann diese Chance bekommen, ne, von einer, ja.
Genau, und jetzt Spoiler, du hast ja dann selber sehr lange bei Mosaik gearbeitet. Wie kam es dann sozusagen dazu, dass du als mehr oder weniger Fan dann dort dann auch wirklich fürs Mosaik schreiben konntest? Also ist ja wahrscheinlich schon eine komische, oder hast du dann so guten Eindruck gemacht, oder wie?
Ich glaube, damals damals wurde das, ich weiß nicht, wie genau das, ich kann es jetzt nicht, ich könnte da nachlesen oder kann man ja auch recherchieren, also es ist sehr schnell herauszufinden, aber damals hat ja der jetzige Verleger, der Klaus Schleiter, führte damals eine Werbeagentur, die Procom, in Berlin, also in West-Berlin, und er bekam letzten Endes den Zuschlag. Zwischendurch wurden die hin und her geschoben, die Redaktion. Also keiner wollte sie, oder beziehungsweise wollte sie aber zu anderen Preisen oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Ich glaube, die wurden mal einen Monat sogar von Erik Weihönig, das war der damalige Herausgeber der Titanic, bezahlt.
Ach.
Also das war mal irgendwie so 90, 91 muss das gewesen sein. Das Bemerkenswerte ist wirklich, dass das Mosaik seit 1955 nicht einen Monat ausgesetzt hat. Ne? Abgesehen mal von dem, Daniel, das wirst du wissen, Nachdruck der Runkel-Serie Mitte der 70er, als man die Aberfaxe vorbereitete. Ne? Weißt du das, Daniel?
Ja, ja.
Noch? Ja, ne? Ja.
Wobei das ja einer meiner Helden ist immer noch, Ritter Runkel. Also das muss ich sagen,
das ist immer noch geprägt. Genau. Ne?
Das sind Figuren, absolut, die kennt man noch. Also wir wollen es nicht kritisieren, aber wenn man heute so die Figuren, die eine Rolle spielen, sich vornimmt, bleibt für mich nicht mehr viel hängen.
Spider-Man kennt ja keiner mehr.
Nein, es geht im Mosaik. Es geht im Mosaik, ne? Aber wenn man so früher so bestimmte Charaktere gesagt hat, da weißt du immer irgendwie gleich,
der Zug ist. Aber lag es nicht wirklich auch daran, dass es so mehr oder weniger das Einzige war, wo ihr so rangekommen seid? Weil das ist ja auch, also ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, also ist wahrscheinlich auch wirklich eine gute Serie, aber zum Beispiel im Westen hat die einfach gar keine Rolle gespielt. Also ich kenne weder Ritter Runkel, also ich kenne den so ein bisschen, weil Hubertus darüber gesprochen hat und so, aber im Grunde kenne ich diese Figuren alle gar nicht.
Na, das würde ich.
Aber du bist auch eine andere Generation, Helge. Also ich, der Bernd Frenz beispielsweise,
guter Freund von mir. Ne?
Ja, Bernd. Ne? Und der hat immer seinem Cousin Mickey Mouse Hefte mitgebracht und hat dafür immer, oder Fix und Foxy und Asterix, und hat dafür Mosaikhefte bekommen.
Hm.
Ja, also die haben immer so ausgetauscht. Und der steht ziemlich gut im Stoff. Also der kennt die ganze Mosaikgeschichte.
Okay, aber ist wahrscheinlich wirklich nicht so häufig. Da muss man schon dann Kontakte gehabt haben.
Nee. Also das kenne ich auch noch. Ich kenne auch, dass bei mir war es auch so ähnlich. Ne? Also ich kannte auch zu Ostzeiten die Mickey-Maus-Hefte. Und ich habe Helge... Es lebt da in einem Paradox. Entweder habe ich es schon erzählt in einem Podcast oder es kommt erst noch. ja vor kurzem so einen ganzen Stapel für einen Apfel und ein Ei Mosaik gekauft.
Das hast du erzählt, ja.
Und Mickey Mouse Hefte gekauft und festgestellt, dass ich immer noch die gleichen Präferenzen habe wie früher, dass ich manche Geschichten einfach doof finde. Umgekehrt kenne ich es auch, dass im Westen, also was so Westbekanntschaft war, die Digitax-Hefte tatsächlich unheimlich begehrt waren. Also da gab es ja auch keinen, Neuauflagen irgendwie und die konntest du quasi zu
Gold. Ich glaube, Daniel, das liegt vielleicht auch daran, also Helge ist erstmal eine andere Generation, ne? Also das muss ich dazu sagen, er ist 20 Jahre jünger als ich und wenn er 20 Jahre älter gewesen wäre, jetzt, also mit 18 jetzt, würdest du das wahrscheinlich kennen.
Ja, also Nein. Wir können ja mal, also ich meine, es wäre interessant, was unsere Hörer sozusagen, ob die das kennen oder ob diese für die das was bedeutet. Also ich kann mir echt nicht vorstellen, dass irgendwo in Bayern, in Ingolstadt oder so, wenn es jetzt überhaupt Bayern ist, wahrscheinlich wieder falsch, dass da jetzt wirklich einer im Stoff ist, wenn er sagen wir mal 35 oder 40 ist oder so, dass der sich da wirklich auskennt. Weil du hättest ja, also wie kommst du da ran halt, ne? Außer
ja, ist ja auch egal. Das sind Ausnahmen, das sind absolute Ausnahmen, genau. Aber ist ja nicht schlecht, mal so einen kleinen Schlenker zu machen.
Genau,
ja.
Also das, und wie bist du sozusagen jetzt da, wann durftest du sozusagen selber dein erstes Comic oder?
Also vieles.
Ist ja schon ein Unterschied zwischen journalistischer Arbeit.
Ja, also ich habe schon beim Schreiben für die Zeitung gemerkt, dass das fiktive Schreiben mir mehr Spaß macht. Ne? Ich habe dann auch meine Beiträge immer pünktlich abgeliefert, was weiß ich, Nietzsche-Tagung in Röcken und was damals, der hatte einen runden Geburtstag oder weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand kennt, die Partei, die DSU, das war die Deutsche Sexunion, da habe ich mal vom Kongress aus Leipzig berichtet, also berichtet, halt, habe ich einen Artikel geschrieben. Und so
hart recherchiert.
Und unter anderem.
Im Rotlicht auch,
ja, also sowas. Und das dachte ich, ich habe das alles gemacht, auch über das buddhistische Haus in Frohnau vorgestellt, zum Beispiel in Berlin. Ich weiß nicht, kennst du das?
Das kenne ich.
Ja, schön. Also jedenfalls solche Sachen, was auch für viele DDR-Bürger damals noch unbekannt war, für die noch DDR-Bürger. Ne? Das war schon waren ja aufregende Zeiten, muss man ja einfach sagen. Ne? Also im besten Sinne des Wortes spannende Zeiten. Und und danach dann durch Jörg, ne? Jörg Reuter, der war der künstlerische Leiter beim Mosaik.
Hast du den Kontakt gehalten dann sozusagen?
Ja, wir haben den Kontakt gehalten. Die waren ja auch immer sehr, die haben damals auch diese Künstlergruppe Zornig gegründet, zusammen mit Jens-Uwe Schubert, dem jetzigen Autor des Mosaik, oder mit Andreas Pasta, einem der Zeichner. Die haben damals waren die auch sehr rege und haben da einiges gemacht. Kam ich dazu, ich kam wahrscheinlich auch dazu, weil weil sich damals herausstellte, dass der Klaus Schleiter jetzt der neue Verleger wird. Ne? Also Klaus bekam dann den Zuschlag und hat die ganze Gruppe übernommen und das Mosaik dann führt er seitdem das Mosaik als Verleger. Und er wollte sich, und es wurde auch mehr an Arbeit. Also plötzlich kamen Zeitungen und sagten, habt ihr nicht Lust, hier eine Wochenendbeilage zu machen?
Stimmt, dann habt ihr auch ganz viel, es gab ja auch Alben und so, ne?
Dann kamen die Alben raus, das wollten sie machen. Ja. Und so kam ich dann halt dazu.
Also er hat dann einfach gesagt, ey, du schreibst ja für die Zeitung, mach mal ein Album oder mach mal eine Serie oder was.
Genau. Hast du Lust, ein Album zu machen? Parallel dazu, das muss
ich sagen. Ist ja schon Wahnsinn, ne? Dass man so ein Angebot eigentlich aus dem
Nichts. Na, das waren eben damals so Zeiten, die wirklich für vieles günstig waren. Ne? Ich sage ja auch mal, Hannes Hegen, den hätte ich wahrscheinlich nie an die Struppe bekommen, wenn er nicht damals unbedingt das gewollt hätte. Aber gut, das nebenbei. Ich habe ja dann noch eine Umschulung zum Hotelkaufmann gemacht, also in dieser Zeit. Ne?
Ach so, das ja, war, okay, also, ich dachte, das wäre davor.
Nee, das war ein längerer Prozess von 2-3 Jahren etwa und dann ab 94 habe ich dann mein erstes Album geschrieben, dieses Hollywood
Pistol. Und das war sozusagen auch das allererste Comic dann?
Ja, das erste Album, Comic, ja.
Okay, das ist also die erste schriftstellerische Arbeit.
Ja. Nee, da war noch was anderes, aber das führt alles zu weit.
Okay, das führt zu weit, aber ich weiß sogar, welches weit. Hast du mal auf einer Messe gezeigt.
Genau. Ja, ich habe noch für ein Museum in Mecklenburg was gemacht. Mit einem der Mosaikzeichner allerdings, der jetzt aber auch nicht mehr da ist, der Steffen Jede, der Hintergrundzeichner, mit dem habe ich zusammen so ein Jahr für das Landesmuseum in Sternberg gemacht.
Okay, also da kannst du kannst ja ganz kurz mal aufzählen noch für alle, die sich vielleicht auskennen, damit die vielleicht ein paar Namen hören, die sie schon kennen, was du bei Mosaik gemacht hast. Sind ja wirklich ein paar, glaube ich, der beliebtesten Serien, die du da auch geschrieben hattest und auch ein paar coole Alben. Vielleicht zählst du einfach kurz mal auf.
Naja, also das ging dann hintereinander weg und bis 2000 und, oh Gott, wann habe ich dann angefangen? 2000, glaube ich, bis 2000 und dann habe ich mit angefangen, die Serie zu schreiben. Also
genau, aber welche, also welche Alben
waren das? Hollywood Pursuit 1, Robin 1, Hollywood Pursuit 2, Robin 2. Dazwischen gab es so kleine Bände, die kleinen Detektive, so, das waren so kleine Bücher, ne? Ja. Die erschienen auch als Vorabdruck im Berliner Kurier. Ja, so ein paar, also ja.
Und die Serie, das war, welche Serie war das?
Das war die Amerika-Serie, also genau. Die heute im Mosaiksteinchen für Steinchen Verlag unter Amerika-Serie oder in der Mosapedia unter Amerika-Serie läuft. Genau. Und danach die Japan 2-Serie. Japan 2 deshalb, weil es Ende der 80er schon mal eine Japan 1-Serie gab. Damals noch vom Autor, der inzwischen verstorben ist, Lothar Dräger, vom langjährigen Musikautor Lothar Dräger.
Ja, genau. Und
Darf ich ganz kurz was sagen, weil ja? ich erstens, ich kannte den Namen, das ist halt, weiß ich nicht, deutsche Comicindustrie, da werden Namen wahrscheinlich nicht so glorifiziert. Damals, als ich Helge kennengelernt hatte und der gesagt hat, dass du mit ihm zusammenarbeitest, ist mir erst aufgefallen, dass ich ein Buch von dir hatte, nämlich dieses Kongo.
Kongo. Das hast du da vergessen zu sagen.
Das habe ich noch, ja.
Ja, deswegen sage ich es jetzt nochmal und dann dachte ich mir, hä, den Namen kennst du doch irgendwo her. Und tatsächlich, und das ist jetzt kein, wie sagt man so schön, kein Honig um den Bart schmieren, die Japan-Serie, ich war mir jetzt nicht ganz klar, ob das Teil 2 ist, war tatsächlich mein Wiedereinstieg in die Mosaik.
Ach, cool.
Ich hatte, da war so eine relativ lange Pause irgendwie, da hatte ich dann kein Abo und dann habe ich das irgendwo gesehen, angefangen zu lesen und gesagt, hey, brauche ich, und habe dann angefangen, quasi so, was nach der Wende rauskam, bis zu dieser Serie halt alles nochmal nachzukaufen und wieder aufzustocken. Mhm. Und tatsächlich war das der Wiedereinstieg und das später auch der Grund, warum ich ein Abo abgeschlossen habe für diese Serie, weil ich sie toll fand.
Klasse.
Ja. Und da habe ich keine Ahnung gehabt, wer die geschrieben hat. Ne? Also das war jetzt tatsächlich so, du liest die halt und guckst, weiß nicht, ganz hinten im Kleingedruckten irgendwo in diesem viereckigen Kasten steht sicherlich, oder vorne, wer das geschrieben hat, aber das spielt gar nicht so eine Rolle wie bei Amis, wenn die ganz groß
die Namen vorne draufstehen. Der Name gleich groß draufsteht, nicht? Oder irgendwie das Mosaik von Hannes Hegen, deswegen hat er das auch gemacht. Ne? Oder Wolf Kaukas, Fix und Foxy und so.
Genau, und ich glaube, also das, wir haben uns ja dann kennengelernt, ich glaube, du hast zwischen...
Nee, ich habe noch bei Mosaik gearbeitet, also für das Mosaik geschrieben.
Genau,
also
das weiß ich schon. Aber
2004, also von 2000 bis 2004 habe ich dann am Heft mitgearbeitet.
Kann mich
als
noch daran
Autor haben, ja. Und habe da zeitgleich dann den Robin-Band gemacht, noch geschrieben.
Genau. Robins-Band. Also du hattest also eigentlich sozusagen noch nie etwas anderes geschrieben bis dahin, außer Mosaik und dieses eine, wo wir jetzt nicht näher drauf eingegangen sind sozusagen, ne? Oder? Das war sozusagen, also nach...
Ach so, das dieses Wendenzeit hieß das.
Genau.
Von der Slavenburg dort in Sternberg. Ja, genau. Ich muss mal nachdenken. Doch, ich habe auch mal zwischendurch so eine kleine...
Es war ja auch wirklich... War das eine Festanstellung zu der Zeit noch? Ja, ne? Es war doch so eine Art...
Nee, ich war nie festangestellt.
Okay, die meisten sind ja wirklich bei Mosaik. Sowas gibt es ja zum Beispiel auch so gut wie gar nicht in der Comicbranche. Die meisten sind ja so auf Honorarbasis und immer sozusagen projektbezogen. Aber bei Mosaik ist es wirklich so, wenn man da reinkommt, das ist wirklich wie so ein Studio, kann man sagen. Ja. Damals war es so, man ist in den Keller gekommen und da haben sie dann alle an ihren Tischchen gesessen.
Ach, im Keller noch, ja. Die sitzen jetzt oben inzwischen.
Genau. Genau, aber da war es noch im Keller und da hatten alle ihre Arbeitsplätze, halt so wie man sich so ein, weiß nicht, so ein Zeichentrickstudio oder so, also ein japanisches Zeichentrickstudio, also wirklich sah in der Hinsicht schon relativ professionell aus und haben es ja auch geschafft, immerhin monatlich was fertig zu bekommen.
Mir fällt noch gerade ein, Simsala Grimm habe ich auch noch 2 oder 3 Hefte gemacht.
Stimmt.
Ne? Also geschrieben. Ja, mir wird noch was anderes einfallen, aber das Wichtigste war schon das Mosaik.
Ne? Genau, führt jetzt ein bisschen zu weit. Jedenfalls, ich habe dann zu der Zeit, ganz kurz mal, was ich zu der Zeit gemacht habe, war halt so, ich war so fanmäßig unterwegs, so habe Inkferno hieß das, glaube ich, oder ich glaube Inkferno oder Inkplosion, das war so eine Website, die so unentgeltlich einfach Comics, so von, ja, so ein bisschen professioneller halt von Fans veröffentlicht haben im Internet und manchmal auch gedruckt haben und wir waren dann oft so zusammen auf irgendwelchen Messen und ich hatte also bis zu der Zeit eigentlich kaum was gemacht, so war aber schon auf den Messen unterwegs und witzig irgendwie, wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, dass man da trotzdem, ich hatte da echt schon so eine Art Fans, die dann irgendwie schon wieder zu mir gekommen sind von der Messe davor und irgendwie die T-Shirts anhatten, wo ich letztes Mal irgendwie was raufgemalt habe oder so, also so voll abgefahren, aber das ist auch einfach nur, wie klein diese Comicbranche ist, aber ich meine, da war ich überhaupt nichts, da habe ich noch nie was veröffentlicht, so nur halt als Hobbytyp, ne? Und da habe ich dann Ja, also na, jetzt müsste ich fast ein bisschen ausholen, wo ich eigentlich zu der Zeit vorher war. Und zwar war das so, ich hatte nach dem Grafikdesign-Studium habe ich bei einer Computerspielefirma angefangen und dort zusammen mit Sascha Wüstefeld Character Designs gemalt. Und dann war ich auf einer dieser Messen, ich glaube, es war die, haben wir uns Leipzig kennengelernt?
Ja, in Leipzig, genau.
Genau, da habe ich gerade.
Und da haben wir.
Genau, ich war gerade an so einem Tisch und habe da so Autogramme sozusagen gemalt, obwohl mich eigentlich keiner kennen dürfte.
2002 war das, glaube ich, schon, ne? 2002 zur Buchmesse in Leipzig.
Ja, 2002 oder so, oder 2001? 2002
war das. Nee, 2002. Ja. 2003 bist du genau ins Studio gekommen.
Und da war dann auf einmal Sascha so, ey, Helge. Und da war halt Hubertus mit dabei. Und die hatten beide so eine Mappe in der Hand und haben da gerade noch eine ganz alte Version sozusagen von einem Comic, was wir dann später bei Carlsen. Und dann, ich will jetzt gar nicht so viel erzählen, das, du sollst mal lieber erzählen, aber da haben wir uns dann, genau, aber so,
wir können ja, ab dann liefen ja unsere Wege sozusagen parallel, ne? Also dann genau. Kamen wir uns, du kamst ins Studio, glaube ich 2003, hast dir dort ein Zimmer genommen und dann haben wir zusammen mit Sascha angefangen, dieses Comic Metzonia zu entwickeln.
Genau, das war halt so, dass zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hatten sie das gezeigt und es kam, glaube ich, nicht so gut an. Dann haben sie mich irgendwie im Hinterkopf behalten und mich dann für die Farben, wolltet ihr mich irgendwie dann dabei haben?
Weil ja, weil das nicht zu schaffen war. Das kam gut an, das Comic. Zu dem Zeitpunkt kam es schon gut an und Carlsen hat grünes Licht signalisiert.
Nee, das war glaube ich noch, zu der Zeit muss es noch die alte Version gewesen sein, diese ruppige Version, ne?
Du meinst,
bin ziemlich sicher, dass
wir hatten mal eine ganz andere Version. Es gab mal so eine uralte Mad Sonja
mit so einem
Schwert auf der Schulter, wie so eine Art Red Sonja. Das war so eine Verarsche von Red Sonja. Und da durch so eine mittelalterliche Welt zieht und da alles niedermetzelt. Ne? Nee, aber das meinst du nicht. Nee,
als ich dachte, das hättet ihr da noch bei gehabt. Aber gut, das führt zu weit. Ist ja auch, genau, das führt alles zu weit. Jedenfalls ist es so, wir haben uns da kennengelernt. Sascha fand die Sachen gut, die er von mir gesehen hatte zu der Zeit. Wir haben zusammen ein Team dann gegründet und das dann bei Carlsen sozusagen so gepitcht, dass wir daraus ein monatliches Heft machen können. Mhm. Genau. Dann kannst du ja mal weiter erzählen,
was. Ja, dann kam das aber nicht zustande. Weil für Carlsen war das einfach eine Nummer zu groß, monatlich dann ein Heft herauszubringen und sie haben dann nach Verlegern gesucht, also wo sie das dann halt unterbringen können, also in Verlagen in Europa. Und dann sind wir schließlich bei Disney gelandet. Ja, wir hatten auch bei Dagoh, glaube ich, war mal im Gespräch in Frankreich, aber dann sind wir zu Disney gekommen und ab dann lief es, wurde kontinuierlich gearbeitet, aber da war es auch schon das Jahr 2004, glaube ich, ne? Und dann,
also genau, ab 2003 war bei Carlsen.
Und dann 2004 wechselten wir zu Disney und dann haben wir noch eineinhalb, zwei Jahre daran gearbeitet, ne?
Ja, das war dann halt echt seltsam. Also in meinem Fall war es ja dann so, ich und Sascha haben dann Teams angeleitet und denen gezeigt, wie wir daran arbeiten. Hubertus hat auch so ein bisschen sozusagen.
Du hast ich habe die Plots für andere Geschichten schon geschrieben, 10 Seiten und wir haben ja dann eine Bible herausgebracht oder vielmehr Disney hat die herausgebracht, wo wir dann wirklich, ja, wir haben mit großem Aufwand etwas betrieben, aber
und immer halt mit Mailand, weil da halt der sozusagen Disney Publishing Worldwide war halt in Mailand. Und deswegen sind wir oft nach Mailand geflogen und zwar war echt eine verrückte Zeit und wir haben wirklich mit Hubertus und Sascha halt da im Flugzeug gesessen, weil die uns halt erzählt haben, wie viel Millionen wir da verdienen und wir haben uns überlegt, was wir mit dem Geld machen sollen, mit dem ganzen Geld.
Hatten, haben wir alle schon verplant. Genau. Und Helge hat gesagt, was machst du denn mit dem Geld? Und habe ich gesagt, ich werde mich aufs Land zurückziehen und eine Tomatenzucht betreiben und daraufhin hat er mir jetzt, er hat sich da nochmal erinnert, mir vor einem Monat Tomatensamen geschenkt, viel zu spät. Ich habe die in die Erde gebracht. Das kann ich ja nicht bei mir erzählen. Und naja, gut. Ja, das wird jetzt wirklich ein bisschen zu weit.
Genau,
Du wusstest das noch, dass ich vor 15 Jahren mal den Wunsch geäußert habe.
Aber soll ich dir sagen, wie er drauf gekommen ist? Weil das hat er mir nämlich auch erzählt, weil ich letztes Jahr von Tomaten geschwärmt habe, die ich aus eigenen Tomaten großgezogen habe. Ach, mit Früchten. Gut, da hat er auch diese Geschichte auch erzählt, dass du, deswegen bist du mir auch so sympathisch, du hier aufs Land ziehen würdest und quasi hier, ich weiß nicht, Alleinversorger, Aussteiger sein. Ja. Bei mir wäre es Frankreich
und Weinberg. Das hast du ja trotzdem geschafft. Also
das habe ich auch noch
nebenbei. Irgendwo sind ja die Millionen anscheinend doch reingetan.
Naja, die kamen dann mit der nächsten Arbeit und jetzt leiten wir über zu Alisig, nicht? Denn dann ging es ja richtig
los. Genau, du kannst ja mal, wie das mit Alisig.
Ich meine, du hast ja nicht umsonst hier deine 200 Quadratmeter Wohnung, in der ich jetzt hier...
Ja, also wie war denn das mit, genau, wann hast du Alisek zum ersten Mal gesehen? Oder wie sind wir da, wie haben wir damit
angefangen? Du hast mich angesprochen, ne? Mensch, ich habe hier einen Stoff und wollen wir da nicht darüber eine, du hattest die Idee eines toten Mädchens, du hattest so ein paar Bilder sozusagen im Kopf.
Eine Animation war das damals.
Eine Animation genau. Sogar. Und du hattest so eine Musik zu entwickelt und hast sie dann laufen lassen, also um mich sozusagen schon so in Stimmung zu versetzen, mit diesem Thema mich vertraut zu machen. Und dann haben wir uns in Gesprächen langsam dem der Story genähert, glaube ich, ne? So war das.
Genau, und also, was man noch dazu sagen muss, ist eigentlich, das ist halt auch deswegen entstanden, also das Comic, was wir für Disney gemacht hatten, hieß halt Mad Sonja. Achso, soll man noch ganz kurz sagen, wie der Absturz kam? Eigentlich kann man das gar, nee, kann man gar nicht so richtig sagen.
Der Absturz kam ja eigentlich gar nicht.
Nö, aber es ist jedenfalls nicht.
Es blieb vieles merkwürdig, weshalb es dann schließlich nicht zu dem Erfolg wurde, den sie uns versprochen haben. Aber ich glaube, später Disney hat sich auch verkleinert dort in Mailand, hatten wir den Eindruck, nicht? Also, dass sie auch Probleme bekamen.
Der Chef ist jetzt in den USA.
Ja, sich verkleinern mussten. Genau, unser damaliger Redakteur, der arbeitet jetzt, der sitzt tatsächlich in Los Angeles. Und das wurde dann immer irgendwie kleiner und die mussten dann auch wegziehen. Die hatten da so einen riesen Dependance dort oder jedenfalls in Mailand. Und dann wurde das alles eine Nummer kleiner, hatten wir. Und wir hatten den Eindruck, die müssen jetzt irgendwas zusammensparen. Die können jetzt nicht. Außerdem waren wir immer irgendwie, glaube ich, eine Konkurrenz von, so habe ich das damals und Sascha, glaube ich, auch empfunden, von
Einem eigenen Produkt.
Von einem eigenen Produkt, von dem
Witch.
Witch, genau.
Ja. Ja, genau, das war ein bisschen anders geplant. Es gab dann halt diese Bibel und anscheinend war der, ja, das Marktforschungsteam hat da halt was rausgefunden, was die nicht gerne rausfinden wollten und mussten dann, damit sie nicht uns die Vertragsstrafe zahlen müssen. Ja, wie auch immer. Ist ja, ein bisschen Spekulationen, genau, aber war ein bisschen doof. Genau, aber das Witzige war eigentlich halt, Mad Sonja war halt dieses Mädchen-Comic. Mhm. So, und ja, irgendwie war man halt in diesem Stoff drin und es hat uns eigentlich allen auch gut gefallen. Aber es war halt so, auch gerade durch diese Disney-Geschichte, dass es halt, da wurde es noch ein bisschen, sage ich mal, zuckersüßer und noch ein bisschen rosaner. Und genau, ich hatte deswegen eigentlich wie so einen Gegenentwurf dazu entwickelt. Also rein, ich sag mal intuitiv. Wir haben halt die ganze Zeit Mädels und viel rosa und so und viel hellblau und Bonbonfarben. Und dann habe ich irgendwie, ja ey, ich habe jetzt Bock auf ein totes Mädchen halt und Totenköpfe und schwarze Katzen und Dunkel und Sterne. Und genau, das war irgendwie, wir wussten beide, ich wusste auch, Hubertus kann das so, dass diese Mädchensachen, also es ist ja nicht nur Mädchen, es ist jeder, ich hoffe wirklich jeder von unseren Hörern hat das mal sich angeguckt. Es ist schon, können auch gut Jungs oder erwachsene Männer lesen, aber es ist halt ein Mädchen als Hauptfigur und das hat uns irgendwie gelegen, ne?
Ja, das ist dann, glaube ich, es war auch eine gute Zusammenarbeit. Also mit Helge, das hat auch dann Spaß gemacht und wir haben uns dann regelmäßig getroffen. Und dann gab es auch eine Kontinuität drin und wir hatten auch ein Ziel. Wir hatten ja Verträge dann mit Carlsen und das lief auch wirklich gut. Ne? Die ganzen Jahre hindurch bis zur ersten Veröffentlichung, also zur Veröffentlichung des ersten Buches, das war 2013.
Ja. Wie gesagt, lass uns das jetzt auch nicht zu lang machen. Das ist jetzt sonst auch schon wieder so ein bisschen eine Selbstbeweihräucherung.
Aber lass mich dann trotzdem mal eine Frage stellen. Ja. Wie lief das dann?
Also du kannst gerne, also wir wollen Hubertus.
Ja, das, ich wollte ja.
Nee, aber Hubertus wollen wir schon in gutem Licht dastehen lassen. Aber wenn ich hier so rede, so von wegen, ach ja, und das Ali, ist ja so toll.
Ja, wie lief das ab? Du hattest quasi diesen Pitch, die Idee. Und dann hat sich Hubertus hingesetzt und hat...
Also eigentlich war es
Szenario so, ausgearbeitet oder wie lief das? Oder wie läuft das?
Es war so ein bisschen geheim noch, weil im Endeffekt, also es war mir fast unangenehm, das auch Hubertus zu zeigen. Weil,
wer hat dich denn gefragt?
Ja, also, da hast du recht. Nee, aber es war so ein bisschen so, weißt du, wir waren gerade mitten in dieser Disney-Geschichte und so. Und da war es so fast ein bisschen, wie soll ich sagen, das habe ich so nebenbei gemacht, weißt du, deswegen war das so ein bisschen auch fast geheim so, weil ich ja, also wie soll ich sagen, weißt du, es ist halt so ein Zeitprojekt gewesen, aber eigentlich kann man ja, oder sollte man lieber die 100% der Arbeit sozusagen oder der Zeit da reinstecken und ich habe aber so ein bisschen halt Bock gehabt, so ein bisschen so hin und her gescribbelt. Genau. Und ja. Dann aber.
Genau. Du hast so ein paar Bilder schon vorgezeichnet, auch einige dieser Figuren und so, Mensch, kann man daraus was machen? Guck mal, das ist so ein Mädchen, das tot ist, aber dann noch nicht wirklich tot ist. Oder irgendwie. Du hattest so ein paar Stichpunkte mir gegeben.
Ne? Also eigentlich sollte es wirklich, ich wollte eigentlich einen kleinen Zeichentrickfilm machen. Und eigentlich hat Hubertus dann gesagt, ey, lass uns einen Comic draus machen. Und
genau, du hattest ein Storyboard schon gezeichnet dazu, so quasi, ne? Also
genau.
Eine Sequenzabfolge.
Genau. Sollte nur so ein kleiner Kurzfilm werden, halt, weil, wie gesagt, das war ein Hobby-Ding. Und ich war dann eigentlich so ein bisschen so baff, dass Hubertus mich das gefragt hat. und erstaunt und so, wow, stimmt eigentlich. Ich hatte, glaube ich, wirklich überhaupt nicht darüber nachgedacht. Und weil ich wusste, dass das mit Hubertus cool klappt, habe ich natürlich ja gesagt.
Ja, ich hörte irgend so einen Knall, deswegen dachte ich, bums, irgendwas natürlich.
Das sind die Kanonenschüsse, das ist hier öfter in Berlin. Gangster City.
Ah, wir sind in Potsdam. Aber wir haben uns dann schnell geeinigt. Nein, es gab mehrere Entwürfe, die haben wir den Carlsen vorgestellt. Und natürlich hat die Redakteur, die haben uns relativ freie Hand gelassen, aber der Redakteur, der Ralf Kaiser damals, man muss dazu sagen, mit jedem Produkt muss man auch zu einer bestimmten Zeit kommen, sonst wird das auch nichts. Und wir kamen wahrscheinlich zur rechten Zeit mit unserer Sache an und das passte dann gerade irgendwie ins Programm, nicht? Also vielleicht 2 Jahre später hätte es schon nicht funktioniert, 2 Jahre früher auch nicht. Ich glaube, vieles ist von solchen Dingen auch abhängig, oder? Was meinst du, Helge?
Ja, ich wollte nur kurz auf die Frage von Daniel zurückführen. Und zwar hatte er gefragt, wie das ablief, wie man den Stoff dann entwickelt. So.
Ja, naja, ich habe meistens es dann so gewesen, also kann ich mich noch relativ gut daran erinnern. Ich habe dann erstmal sowas wieder vorgeschrieben, habe gesagt, guck mal, was hältst du davon? So ein Pitch, ich sag mal 2 Seiten, 2, 3 Seiten, ein Band, ne? Die ganze Abfolge, das weiß ich noch ziemlich genau, in 4 Büchern. Herbst, Winter, Frühling, Sommer. Und was soll dort alles passieren? Und da war...
Genau, und Sommer wurde dann tot.
Genau, und das war jetzt auch noch nicht so super klar, alles in jedem Punkt. Und das habe ich dir gegeben und du hast dann, was machen wir hiermit, aber ist da noch genug Spannung da oder sollte da nicht noch ein Gegenspieler auftauchen und sowas ist da. Ne? So haben wir uns genähert. Also ich habe das immer geschrieben, verändert wieder geschrieben, dann wieder einen Schritt zurückgerannt, funktioniert nicht, dann wieder ein bisschen weiter und ja, und so glaube ich, ist das ganz... Ich glaube, so ist es gewesen halt. Ne? Das war 2010, wenn ich mich nicht irre. 2009 war das schon. 2009.
Also habt ihr im Prinzip von Anfang an grob, sagen wir, Anfang und Endpunkt gehabt und der Weg dahin war dann der Prozess, wo ihr euch dann angenähert habt.
Ja,
also mit ein paar Wegmarken.
Genau. Ja,
also es war halt so, das, was ich vorher hatte, war halt dagegen völliger Quatsch. Es war wirklich nur gedacht, dass es 30 Sekunden unterhält oder so. Das war, und dann haben wir eigentlich angefangen, da drumherum zu stricken und Ideen aufzubauen. Und da kam halt Hubertus mit einem richtig schönen Gerüst, sage ich mal. Also wo viele Sachen natürlich dann auch noch irgendwie geändert wurden und so. Aber es war jedenfalls schon mal ein Gerüst und darauf konnte man dann aufbauen. Dann war halt irgendwie, weiß ich nicht, dann wurde mir halt wichtig, dass die... dass bestimmte Figuren noch drin stattfinden, dass irgendwie der Junge, dass zum Beispiel Hubertus wollte, glaube ich, dass die sich ziemlich schnell, dass die ziemlich schnell irgendwie so zusammen sind oder so. Und ich habe dann immer gesagt, nee, meiner Meinung nach ist halt das Verliebtsein oder dieses, das ist viel spannender, lass uns das so machen und so halt irgendwie. Und so ging das halt immer.
Also dass sie nicht gleich im ersten Heft küssen, sondern dass es auch zu, ja, so Irritationen kommt, nicht, als ihr merkt, na, die gibt es vielleicht gar nicht. Und
genau, weil das halt auch am lustigsten ist. Das ist halt eine.
Also er unterhält sich mit sich selbst dort faktisch, aber er ist ja blind, ne, soweit ich das weiß.
Oh, was ist aber jetzt? Jetzt
ist es alles ruhig gerade. Das Brummen ist weg.
Ist ja auch nicht schlecht. Aber hast recht, aber merke ich auch gerade. Aber wie muss man sich das vorstellen, so als Außenstehend? Also Helge, der zeichnet halt, okay. Und du, jetzt haben wir beide eine Idee, eine kreative Idee. Wie detailliert ist dann dein Skript? Oder entwirfst du quasi diese Bühnenbilder, die Szenarien? Oder sagst du nur grob, was passiert und Helge füllt es dann aus? Oder
also im Prinzip ist es immer der gleiche Vorgang. Ja, im Prinzip ist es mir der gleiche Vorgang, egal ob ich für Mosaik gearbeitet habe, also egal meine Arbeit bei Mosaik, wie die war, oder im Groben bleibt es mir dabei, ich habe ein Fundament, ich habe den Plot sozusagen, das kannst du dir ja vorstellen, oder jeder der Hörer kann sich das vorstellen, ja, ich habe oder sag mal, erstmal einen sogenannten Teaser,
einen roten Faden,
ja, so eine Art, ne? Also etwas, das die Geschichte in einem Satz umreißt, das ist immer am besten, nicht? Also ein Satz, sowas kann man daraus entwickeln, und aus diesem einen entwickle ich dann einen Plot, und dieser Plot sollte möglichst ein Anfang, Mitte und Ende haben, wie jede vernünftige Geschichte. Ne? Also ich muss am Anfang immer schon wissen, wohin ich will mit meinen Figuren. Ne? Entweder das ist eine eher storygetriebene Geschichte, nicht? Also wo ich mir von der Geschichte her viel verspreche, oder von den Figuren her. Es ist eher figurendefiniert. Ne? Also ich nähere mich über die interessanten Figuren. Ich glaube, in diesem Fall war es auch über Alice. Ein totes Mädchen, das ist ja schon mal eine interessante Sache. Die ist aber noch nicht wirklich richtig tot. Wohin könnte sie sich entwickeln? Ohne die Charaktere jetzt so zu verfälschen, dass sie am Ende der 4 Bände vielleicht ein ganz anderer Typ ist, den man auch nicht mehr, was man nicht, sagen wir mal, nachvollziehen kann, was nicht nachvollziehbar ist, wie sich dahin entwickelt hat. Also muss immer in sich logisch und schlüssig bleiben, das Ganze. Und das ist wie beim Hausbau. Du machst erst ein Fundament, weißt aber schon, wo du das Dach aufsetzt dann zum Schluss. Ne?
So. Genau, und also ganz konkret sah es halt so aus, dass wir eigentlich einmal die Woche ist Hubertus vorbeigekommen Und dann haben wir darüber geredet, dann haben wir wieder über die Sachen geredet. Nee, so oder ja, so. Ja. Und eigentlich war es immer so, wir haben es, also das war immer ganz grob. Und eigentlich erst, wenn wir daran gearbeitet haben, haben wir dann die Dialoge und das konkret
ausgearbeitet. Das ist erst zum Schluss, ne? Also ja, wenn wir das Skript schreiben. Also musst du dir das so vorstellen, Daniel, ja, das heißt vielleicht auch, du hast erst einen Plot, eine ganz, ganz gut. Ganz grob umrissen ungefähr. Auf einer A4-Seite muss die Geschichte raufpassen. Da ist noch gar nicht so ein bis ins Detail alles ausgearbeitet. Und das nächste ist dann ein, ich sag mal, eine Art Exposé zu schreiben, das schon so 6-7 Seiten umfasst. Da ist schon alles ein bisschen konkreter. Ne? Welche Figuren reagieren wie, wo, weshalb, warum? Ja, wer taucht dort auf? Wer ist der? Das muss aber alles in sich schlüssig sein. Deswegen ist es immer gut, am Anfang schon zu wissen, wo man zum Ende hin will. Nicht, dass man dann plötzlich merkt, oh, ich habe mich hier völlig vergaloppiert oder so. Ne? Also ich weiß auch mit den Figuren nichts anderes. Anzufangen. So, und naja, und wenn du dann diese vom Exposé aus näherst du dich dann dem Szenario oder dem Skript. Ja? Dann kommen auch die Seiten schon. Und ich mache, mit dem Skript liefere ich dann natürlich auch Scribble ab. Ne? Also, wo ich Scribble bedeutet, also ich zeichne ungefähr schon, ich mache entwerfe ein Layout der Seite.
Das haben wir oft auch zusammen gemacht, genau, dann war Hubertus da und dann haben wir nebeneinander gesessen und dann, nee, ja, lass mal so oder irgendwie, weil ich ja, ja, also Hubertus hat echt durch Mosaik halt echt schon eine wahnsinnige Erfahrung, was sowas angeht. Aber als Zeichner hat man natürlich auch manchmal dann einfach Präferenzen. Also,
das ist lustig, genau, dass du das gerade sagst. Weil es ist unheimlich schwer. Also Daniel, ich weiß nicht, naja, nee, gut, du hast die Erfahrung ja nicht gemacht. Ist ja interessant, dass du das so nachfragst. Aber es ist halt so, du musst erstmal einen Zeichner finden als Comic-Autor, ne, der mit dir zusammenarbeiten möchte. Und wo das auch funktioniert. Bei Helga hat es funktioniert. Wunderbar. Wenn du jetzt zum Beispiel, es hat auch zum Beispiel bei mit dem italienischen Zeichner Lucio, wunderbar, mit dem ich das Robin-Album 2 gemacht habe, wunderbar funktioniert. Er weiß, was er will und wusste genau, auf was ich möchte und hat das verstanden und hat das als reine Arbeit dann angenommen. Es ist mitunter bei den Zeichnern so, weil du sagst, du hast Präferenzen. Zeichner sind ja auch, wie Autoren wahrscheinlich auch, nicht jeden Tag gleich drauf. Und es gibt Zeichner dann, die sagen, ach nee, heute Bernd Frenz, den ich vorhin schon mal erwähnte, der hat es so ausgerückt, naja, die Zeichner, die haben dann plötzlich am nächsten Tag Lust drauf, irgendwas ganz anderes zu zeichnen.
Ja, genau, ja. Ein Tag Steinzeit,
das sagt er, die wollen dann Science Fiction oder so. Ja, bei uns ist das ein geflügeltes Wort, die wollen dann plötzlich, ach nee, lass uns da hinten Apachen im Hintergrund durch, die dann mit Pfeilen schießen. Also irgendwie so, das ist bei uns schon so zum geflügelten Wort, da hinten schickt er dann wieder einen Apachen durch ins Bild. Also die irgendwas zeichnen wollen, weil sie jetzt keinen Bock drauf haben, meinetwegen eine Seite Dialogseite zu zeichnen, die aber ungeheuer wichtig ist, um für das Verstehen, für das Verständnis der Geschichte. Und auch, ne, weißt du ungefähr, was ich meine?
Dann, ja, ja,
oder?
Ja.
Bist du noch? Ja.
Bin noch da.
Also,
hör dir zu, ja, spannend.
Die dann auch die Geschichte verstehen, aber das war ja nun kein Problem bei der Zusammenarbeit mit Helge hier bei Alisic. Wir wussten ja, wo wir hinwollen und wenn er ein Argument hatte, nee, lass uns, guck mal, so reagieren die Mädchen nicht, lass uns da mal was anderes einfallen oder vielleicht hast du noch eine spannende, irgendwie können wir noch was Spannendes einfügen, dann hast du dich auch immer, dann gab es da auch keine großen, ich sag mal, naja doch, manchmal haben wir uns schon da um einige Szenen, nicht? Irgendwie auch,
ja, aber
also, nee, das war immer,
nee, eigentlich, das war wirklich gewesen, sehr, sehr harmonisch, muss, ja, man sagen. Ja, ja. Die einzige Sache ist halt, dass, ja, da gab es auch so wie so geflügeltes Wort, halt Economy-Seiten sozusagen. Ah, ja, okay. Also das, die Sache ist halt, dass, ja, man darf nicht vergessen, das Comic vielleicht, was man machen will und das Comic, was man machen kann. Also rein vom Aufwand, von der Zeit und ob sich sozusagen auch finanziell oder so lohnt. Ne? Da ist halt immer die Frage, also wir haben dann oft einfach gesagt, ey, das lohnt sich jetzt nicht, das so zu machen. Lass uns da an der Stelle ein bisschen, sage ich mal, auf eine kluge Art sparen, weil wir sonst zum Beispiel Termine nicht einhalten können oder wie auch immer. Ne? Also das waren auch immer das waren vielleicht sogar die größten Diskussionspunkte, weil es manchmal auch sehr, sehr schade war. Also es fällt einem natürlich auch sehr schwer, dann genau, und mir war es dann halt zum Beispiel immer wichtig, die Sachen, die ich unbedingt zeichnen will oder coole Ideen, die ich hatte. Also ich habe ja, wie gesagt, ich kam ja sozusagen mit dieser Idee und da waren einfach ein paar Geschichten, zum Beispiel die Welt des Herrn Tod, ne? Da will man nicht dann sparen. Da muss da einfach, das muss cool aussehen. Und wenn ich da irgendwie Ideen für bestimmte Wesen hatte, dann müssen die da rein, weil sonst wird diese ganze Welt ist da nicht mehr so reichhaltig. Und sowas war mir dann wichtig. Und da, ich meine, die größten Diskussionen sind vielleicht einfach, lass uns jetzt hier nicht zwei Seiten nur redende Köpfe machen, sondern lass uns da wenigstens in der Zeit was Spannendes stattfinden
lassen. Ja, man kommt ja darauf an, wie man das im Comic macht, nicht? Ob, genau, ich von oben so einen Aufblick habe oder einen Downshot, wie das sein.
Ja, oder eine coole Location reicht
ja meistens schon. Eine coole Location und dann manchmal einfach nur eine andere Perspektive wähle mit der Kamera, dann breche ich die Seite auf. Natürlich keine sprechenden Köpfe nebeneinander setzen. Das ist der Tod, ne? Also um Dialog zu zeigen. Sondern den nicht oder auch manchmal eine ganz andere Szene weg, mit der Kamera wegfahren. Das muss natürlich alles wieder einen Sinnzusammenhang ergeben. Ich kann nicht da irgendwas, wie es mir gerade so ist, dann irgendwie.
Genau, da braucht man halt so ein gewisses Verständnis so und das hat schon, glaube ich, wenn man so ein bisschen Filme guckt oder so, dann weiß man schon, wie man auch, weiß ich nicht, interessante Schnittbilder dann findet, auch während eines Gesprächs. Kennt man ja auch ganz oft, das machen auch die Amerikaner ja ganz oft, weil wir essen dann nochmal der Meister sozusagen. Also ganz oft ist es so, die nächste Szene beginnt schon und da geht das Gequatsche noch von der vorigen Seite weiter, weil sozusagen die nächste Szene, da ist noch gerade kein Dialog und dann ist es halt so wie im Film so, ne? Da hörst du noch so ein bisschen, wie das Telefonat weitergeht oder keine Ahnung und dann beginnt schon. Genau, so eine Sachen kann man halt dann machen, um das einfach dann interessanter darzustellen. Also wenn die, weiß ich nicht, wenn es halt irgendwas, die labern über irgendwas mit Tod oder so und dann sieht man schon so Foreshadowing-mäßig irgendwas oder wie auch immer. Genau. Also da genau, und das sind dann wahrscheinlich
die übrigens eine Methode, die ich auch nur mal so nebenbei erwähnt, jetzt bei Playmobil, ne, wenn ich für Blue Ocean arbeite, was ich ja zurzeit...
Wieder ein Spoiler, aber ist doch gut, genau, ja.
Nö, das kann ich ruhig sagen. Ne, also bei Playmobil dann, da sind ja nur auch wenige Seiten und ich muss ich sehr viel Geschichte in wenigen Seiten, maximal Geschichte auf wenigen Seiten
unterbringen. Ey, ist auch eine große Kunst, ne?
Da mache ich das oft, ne? Dann setze ich auf ein Eindruckspanel Erzähltext oben in die Caption, in die Erzähltextkasten und dann mit Gänsefüßchen dann angedeutet, was dann aber schon passiert auf der Seite. Ne? Und dadurch breche ich dann einfach diese eher langweiligen Bilder auf, diese eher langweilig wirkenden Bilder auf. Ne? Dadurch macht man das visuell einfach interessanter. Ne? Und ich bin mit der Geschichte auch schneller. Nee, nicht schneller durch ist jetzt der falsche Ausdruck. Ich bleibe immer so, dass der Leser immer denkt, oh, wie geht's jetzt weiter? Und da passiert andauernd was natürlich aber, wie gesagt, in sich schlüssig und logisch sein muss. Oh Gott, ich weiß, Daniel, viel erzählt haben wir jetzt, aber...
Kannst du ja gleich nochmal
ein bisschen was drüber sagen? Ganz kurz, darf ich noch mal ganz kurz zu diesem... Bei Playmobil, wie gesagt, habe ich auch Schnittmengen, also nicht, weil ich Playmobil-Hefte lese, aber mein Sohn, die halt liest. Und ich mich immer gefragt habe, wie sowas funktioniert, also gerade wenn das, keine Ahnung, so eine Geschichte auf 4 Seiten abgehandelt, ne? Wie hat irgendein großer Autor
gesagt? 6 Seiten sind
mal, oder 6 Seiten.
4 Seiten, also 6 oder 10, jetzt sag ich mal 16 Seiten habe ich auch jetzt.
Ja. Genau, dass die große Kunst ist halt nicht ein Epos zu schreiben, sondern eben eine Kurzgeschichte, ne? Also weil dann halt viel rein muss, viel Handlung passieren muss und du darfst dich doch trotzdem in der Kurzgeschichte nicht langweilen. Und ich finde das immer so interessant, ne? Als Konsument, also peripherer Konsument, wenn die Zeitung irgendwo rumliegt und man da durchblättert, das sieht man nur, keine Ahnung, kriegst du auf einer Viertelseite den Text zusammen, ne? Der Aufbau der Bilder, das ist das, was meistens wirkt, aber du machst in dem Fall alles, ne? Du bist dann auch derjenige, der sagt, keine Ahnung, der Eisberg muss hier von links reinschwimmen und der Polarbär muss da kommen oder irgend sowas.
Ja, genau, ne? Also du musst auch auch den Lesefluss gleichzeitig immer im Blick haben, nicht? Was passiert in der Szene? Du musst vorher, ich nenne das immer, oder ich aber das heißt dann so, also so eine Art Geografie entwickeln, die Geografie der Story von vornherein im Blick haben, ne? Also den Raum. Du musst den Drehmann dreidimensional dir vorstellen können auch.
Ja.
Das kann man aber.
Damit es dann auch mit den Zeichen
und Kommunikation
funktioniert, ne? Und so, genau. Ja, was ich ja bei so einer Sache immer auch fies finde, ist, dass du wirst ja meistens als Zeichner, aber auch als Autor, gibt es ja eine Page-Rate meistens. Und das heißt, also zum Beispiel als Autor, du könntest ja auch sagen, ja, und jetzt ist hier über 25 Seiten die Jagd nach den Bären und ohne Töne, ohne Dialog schleicht er sich an und da gibt es eine wahnsinnige Action-Szene und du würdest da richtig Kohle mitmachen und dann kriegst du aber so einen Job wie Playmobil und musst es irgendwie auf 4 Seiten, das ist schon manchmal auch ungerecht, ne, wenn man dann, weil es ist ja, du musst ja wieder auf eine gute Idee eigentlich mit wie du gesagt hast, Anfang, Mitte, Ende, muss selbst diese kurze Geschichte von vielleicht 8 bis 16 Seiten haben. Und das ist ja manchmal genauso schwer oder schwerer, das dann so schön kurz zu fassen, als vielleicht, wenn du da 48 Seiten draus machst.
Also muss ich dazu sagen, bei Playmobil, die Redakteure, die haben wirklich absolut hundertprozentig Ahnung vom Storytelling. Ne? Die wissen, hier setzt du den Plotpoint 1, da setzt du den Plotpoint 2 und hier kommt der Schlussgag hin. Das haben die drauf einfach. Ne? Also da muss ich wirklich alle Achtung, dass die das durchweg, mit denen ich dort gearbeitet oder arbeite, Leute, die verstehen was und machen dann auch andere Vorschläge. Ah, das funktioniert nicht. Ich weiß, sie haben sofort begriffen, um was es geht. Man denkt immer, Playmobil, ach, das ist ja bloß so eine kleine Nummer irgendwie. Aber die Geschichte muss so funktionieren, dass die Eltern Spaß haben, das den Kindern vorzulesen und dass die Kinder, sobald sie denn schon lesen können, 5, 6, 7 Jahre alt, die auch selber dann auch Spaß haben daran, sie selbst zu lesen. Ne?
Das ist ja auch
aber
das
Spiel.
Ganz kurz noch eine Sache. Ja, wir sind über drei Leute.
Wir kommen da nochmal hin.
Das ist ja auch das. Ganz kurz, ich muss, weil es passt jetzt hier ein. Ja. Aber das ist ja auch das Spannende, weil du das gerade gesagt, weil du es gerade erwähnt hast, deswegen nachher haben wir das vergessen. Dass diese Geschichten, die du schreibst, schreibst du die dann schon im Hinterkopf auf ein Publikum für ein, ich kann lesen und ich gucke nur Bilder an? Also ist das schon mit? Weil ich sehe jetzt bei meinem Kind, also oder den Kindern, ne? Die einen können lesen, die anderen nicht und trotzdem gucken die sich mit der gleichen Faszination an.
Ne? Das ist ja das Interessante. Also wenn du die, also wenn du zum Beispiel, Daniel, die alten Diggedax-Hefte, ne, auch Ritterhunke zum Beispiel nimmst, du kannst die Seiten, wenn du die durchblätterst, auch verstehen. Du verstehst den Ablauf, ohne ein Wort lesen zu müssen. Und so funktioniert es. Du musst es ja sehen, wie bei Playmobil auch. Ne? Wenn ich da irgendwie irgendwas zeige, ne, eine Geschichte erzähle, dann ist das, muss ich das so gestalten können, dass ich selbst ein Kind, was nicht sieht, zumindest was da passiert. Wer ist der Böse? Wer sind die Protagonisten? Wer sind die Antagonisten? Was läuft dort ab? Ne? Wo wird da gerade ein Schatz gehoben, den ein Böser dann wieder stiehlt und zum Schluss kommt aber alles zum guten Ende. Das muss ich ohne Text kommunizieren können. Ja? Dem Leser, dem Rezipienten zum Schluss. Ne? Das ist das sicherlich, was du meinst. Ne? Also du musst eher über die Bilder erzählen. Das ist überhaupt beim Comic wichtig. Ne? Es sei denn, hier, wie hieß der? Dali vieles wäre das Wort. Hier, Rudi, die Geschichten von Rudi hier. Peter Puck. Ne? Kennst du die,
Daniel?
Peter
Puck?
Das ist nichts. Ah, okay. Die Rudi-Bände von Peter Puck. Also, der war mal, glaube ich, so in den 90er Jahren halt. Ne? War ziemlich groß, also mit seinen. Und die hatte riesige Textblasen. Aber es hat der Spaß gemacht, das zu lesen. Ne? Das war auch so ein bisschen aus einem Szene-Magazin oder wo, ich weiß nicht, aus welcher Ecke er kam. Aber du kennst die Helge, ne?
Ja,
von Peter Puck. Ja. Es gibt auch natürlich auch welche, wo du irre viel Text hast, aber da sind die Texte so gut, dass du dann, die kannst du dir richtig dreimal durchlesen. Ne?
Da muss man ja wieder gucken, dass ja, also sagen wir mal, eigentlich, dass die Kunstform oder die Medienform Comic ja eigentlich, die soll ja eigentlich auch so eine Ergänzung aus dem Bild und Ton sein. Also ich weiß nicht, ich stelle es mir jetzt auch schwer vor, bei Playmobil ist es dann teilweise so, dass du dann wirklich nochmal schreiben musst, was auf den Bildern schon zu sehen ist, weil man es eh schon durchs Bild sieht oder
schaffst du es anders? Also mitunter passiert mir sowas und dann streicht das die Redaktion. Muss nicht, das sehen die Kinder. Ne? Also wenn ich
manchmal sind die wahrscheinlich professioneller als viele Comic-Redakteure dann sogar in der
Hinsicht. Ja, ne? Absolut. Das kann ich jetzt wirklich sagen. Ne? Nachdem wir auch nur wirklich andere Verlage zum Beispiel, nein, Carlsen, wir haben super mit Klaus Schikowski und auch mit Ralf Kaiser, können wir ruhig nennen, die dann hat Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten, aber man muss dazu sagen.
Jo Kamps noch, natürlich.
Ach ja, Joachim Kamps. Es gibt es auch sicherlich in anderen Verlagen, aber nein, das muss ich sagen, die haben einfach mehr Ahnung als so mancher Comic-Redakteur.
Das hört sich halt wirklich an wie aus dem Filmbereich, ne? Eigentlich. Oder Serie oder so.
Ja, genau, so.
Genau. Dann können wir jetzt ganz kurz nochmal gucken. Also wir hatten Alisic.
Genau, weil du sagst Serie. Ich habe auch viel gelernt bei damals Trainee, das nur nebenbei. Vieles habe ich jetzt nicht erzählt. Ne? Oder das ist auch aufgrund der Länge oder der Kürze der Zeit dann auch nicht jetzt nachzuerzählen. Aber ich habe auch viel gelernt bei, ich habe ja kurz mal bei einem Story-Department von GZSZ gearbeitet. Und auch dort viel Input bekommen, ne? Um solche Sachen zu erzählen. Ne? Da wird ist eine andere Erzähltechnik bei einer Fernsehserie. Da gibt es die sogenannte Zopfdramaturgie, also immer drei Handlungsstränge miteinander zu verweben, sodass am Ende dann wirklich eine spannende Geschichte und du löst es. Also nein, jede. Sodass am Ende einer jeden Folge auch noch es einen Cliffhanger gibt. Ein Problem ist gelöst, bei einer gibt es einen Cliffhanger und bei einer bleibt irgendwas in der Schwebe. Also das sind diese drei Elemente, die du immer da drin hast, wenn ihr das mal verfolgt. Ne?
Ja, wenn ihr guckt,
Nee, aber
auch bei jemandem. Was du davon erzählt hast, das war schon wirklich interessant. Das ist ja auch, das ist ja halt wirklich nicht ein Drehbuchautor, sondern es sind so riesen Teams. Und teilweise, also die müssen auch immer verstehen, was die anderen Teams dann machen oder die anderen Leute. Und also das ist halt sehr, sehr klar alles, ne? Mit so, wie das alles so aufgezeichnet ist und mit Pfeilen und sonst was, dass man immer versteht, wie die, also es ist schon
showprofessionell
halt. Ne?
Ja, Klar, da wird sie dann so, da muss ich schon wissen, wo will ich in 3 Monaten sein.
Und vor allem muss der andere das auch wissen.
Und die anderen müssen das auch, ja, gut, da sitzen ja dann so 10 Leute in einem Raum und vorne an der Tafel, da zeichnet einer auf. Und was machen wir mit dieser Figur? Ja, der wird dann schwul und der andere, der findet dann doch noch die Frau seines Lebens. Und so läuft das dann meistens dann ab. Ne? Also man weiß schon, was passiert mit dem, aber nee, dann besinnt er sich wieder und dann hat er aber Spielschulden, weil er in Wirklichkeit ein Spiel. Also das weiß man alles schon vorher. Das ist das, was man schon vorher so entwirft, da will man hin. Aber der Weg dorthin, der soll möglichst schwer gemacht werden. Also Konflikt. Das ist ganz wichtig. Ne? Also ich muss immer Konflikte haben. Ne? Ich darf nie irgendwie, das merkt man ja auch im Film, ne? Das kennt ihr doch alle vom Zuschauer. Es gibt doch keine Szene, in die sich dann irgendwie auflöst in Wohlgefallen. Es sei denn, es ist schon so eine Art Schatten liegt über der ganzen Geschichte, sodass man weiß, aha, da passiert aber was. So gut kann das jetzt nicht ausgehen, außer wir sind am Ende. Ne? Mhm. So, ne? Man merkt ja jedes Mal, versucht immer verzweifelt einen Konflikt zu finden. Nicht? In jeder, achtet mal drauf. Man kann sich auch mal so was weiß ich, Rote Rosen angucken oder so eine doofe Nachmittagsserie, ne, bei der ARD, um einfach mal zu verstehen, wie das abläuft. Ne? Einfach mal dahinter gucken, einfach mal die Struktur begreifen. So. Mhm.
Naja. Genau, wir können ja mal kurz zu den Konflikten in deinem Leben sozusagen. Nee, also warum, also ganz kurz mal, warum hat Disney aufgehört? Warum hat es für dich aufgehört? Vielleicht einfach mal ganz kurz, das haben wir jetzt gerade nicht so richtig erwähnt.
Oh Gott, wie meinst du aufgehört?
Na, warum warst du dann nicht mehr für Disney sozusagen tätig? Oder wir?
Naja, warum nicht? Weil das dann, weil mit Mad Sonja das zu Ende war, ne? Oder was meinst du jetzt so, Helga?
Ja, na gut, vielleicht für was, naja.
Nee, das ist ja schon
auch da.
Das ist ja so ausgelaufen und wir wussten, also ist jetzt, da passiert ja augenscheinlich nichts mehr. Und dann haben wir uns auf unser Projekt dann besonnen. Und ich habe ja nebenbei dann auch noch andere Sachen gemacht. Also wir hatten auch so immer gut zu tun. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass wir, was wird jetzt mit uns?
Und okay,
so.
Und wie hat dann Alisex sozusagen geendet?
Das mit dem vierten Band.
Ja.
War ein Schluss.
Wow. Ja, nee, das war schon. Ich will eigentlich darauf hinaus, weil, also, das war ja eigentlich, also, in Anführungsstrichen eine Erfolgsgeschichte. So, wir mit Preisen und international ist herausgekommen. Oh, trotzdem haben wir jetzt halt nicht das nächste Comic dann zusammen gemacht. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, warum das nicht passiert ist.
Aber fragst du mich jetzt?
Frag ich
dich. Achso, ja, mach Vorschläge, bin gerne wieder dabei.
Okay, ich glaube,
es war einfach so, du hattest mit deinen Buchillustrationen genug zu tun, ne?
Ja.
Also du warst ja wirklich gut.
Wir haben uns anscheinend nie ausgesprochen. Pass auf, ich kann ja noch mal kurz sagen, ich dachte, du wolltest jetzt dazu noch was erzählen, weil es war eigentlich so, dass Hubertus dann damals schon mal angefangen hatte, eine Art Groschenroman-Pitch zu schreiben. Und eigentlich, so wie ich dich verstanden hatte, hattest du dich immer dann als Autor gesehen und so ein bisschen, ich will jetzt mal ein Buch schreiben. Das war eigentlich.
Ja, aber als ich gehört habe, was man da verdient, da dachte ich auch nicht, also da kann ich auch nicht. Lieber in der Tomatenzucht mit Tomatenzucht verdienen.
Nee, aber das war eigentlich der Grund, weswegen ich dann gedacht habe, na gut, dann muss ich jetzt selber auch gucken, wo ich bleibe, weil wenn Hubertus mir irgendwann wegfällt, dann muss ich halt auch irgendwie Plan B für mich haben.
Ja, wir kamen hinzu, ich bin dann umgezogen, also wir haben uns ein Haus gekauft dann im Wendland und so, ne? Also wir sind, es gab auch so privat ein paar Sachen, die dann uns nicht die Ruhe gab, die wir einfach brauchen, um etwas gemeinsam zu entwickeln.
Genau, also wir haben immer wieder was zusammen gemacht, zum Beispiel für die Biosphäre.
Und wir arbeiten noch. Wir werden auch sicherlich wieder was zusammen machen.
Richtig.
Genau.
Aber eigentlich war sozusagen, dann sag doch mal, was bei dir nach Alisex sozusagen passiert ist als erstes.
Erstmal weiter gar nicht. Nee, es ist immer irgendwas. Jetzt muss ich wieder, hilf du mir mal auf die Sprünge, was ist danach passiert. Gut, ich habe ja noch diese Kinderbücher geschrieben dann.
Genau,
Kinderbücher gemacht. Dann wirklich, ja, aber 2014, 2015, da habe ich dann wirklich mich konzentriert darauf, einfach mich in dort auf dem Lande einzuleben. Aber es liefen immer Sachen nebenbei. Jetzt muss ich wirklich mal nachdenken. Dann begann schon ab 2016, habe ich ja dann schon angefangen für Playmobil oder beziehungsweise für Blue Ocean für den Verlag zu arbeiten. Für Blue Ocean, genau.
Genau, es gab ja noch diese DRK.
Ach so, ja, das DRK.
Es gibt viele Comics,
habe ich jetzt vergessen,
die wahrscheinlich höhere Auflagen haben als, wahrscheinlich haben die höhere Auflagen als Alisic, oder? Weiß ich gar nicht. So eine, also DRK.
Das DRK, Kreuz, ne? Das ist jetzt deshalb, ja gut, das Projekt ist ein bisschen zur Seite geschoben. Es liegt einfach an der Corona-Krise, ne? Also
ja.
Das sollte, war innerhalb eines, so konzipiert, dass es immer innerhalb eines größeren Programms als Heft funktioniert, nicht? Also, ja, ich will da nicht jetzt vorkommen, aber also,
der Anfang, ist noch gar nichts rausgekommen, doch, oder?
Nein, ja, pff, nur es kommt auf alle Fälle.
Achso, dann habe ich da was
vorgesehen. Aber es ist auch komplett fertig, aber nee, es ist komplett fertig, aber es sollten ab Januar, Februar dann mit Schulklassen zusammen so eine Art Edutainment-Programme entwickelt werden, also das sieht bei Spiel und Spaß so richtig so in großen Hallen. Dann die einzelnen Körperfunktionen, also nicht Körperfunktionen, aber so Teile, ja, glaube ich, des menschlichen Körpers nachspielen. Ja? Wie soll ich sagen, also wie eine Blutzelle funktioniert. Ne? Da musstest du von A nach B laufen, um dort den Sauerstoff meinetwegen zu transportieren, so, ne? Als Erythrozyt, als rotes Blutkörperchen. Also so ungefähr so muss man sich das vorstellen, dass die Schüler Aufgaben übernehmen und diese danach spielen. Mhm. Ja, so war, glaube ich, das Konzept oder ist immer noch die Konzeption, aber dann kam Corona und dann war das erstmal oder ist das erstmal für eine Weile auf Eis gelegt. Ja. Gerade mit Schulklassen, das funktioniert nun gar nicht. Ne?
Ja, zum Glück wird das natürlich noch passieren. Also was wir jetzt leider hier alles nicht erzählen können, sind halt die ganzen Projekte. Ich habe das ja auch öfter mal so angedeutet. Es gab ja dieses eine große französische Serie, an der wir zusammen hätten einen Teil
machen können. Wir haben da auch viel Zeit. Ich sag mal so, ich glaube, mehr als die Hälfte der Zeit steckt man in irgendwelche Projekte, auch in Vorbereitung und die da nichts werden. Ne? Ich hoffe, daraus wird noch was mit einem italienischen Zeichner, wo ich gerne...
Sieht jetzt wirklich sehr schön aus, ja. Auch ein Comic halt wieder doch.
Durchziehen möchte, aber... Es ist sehr schwer, die Situation. Ne? Also du kannst nicht einfach zum Verlag. Wir dachten ja auch damals, ach Mensch, eigentlich Alisek war, ja, man kann schon sagen, doch ein kleiner Erfolg. Also ja, so für den Verlag.
Also war bei Carlsen Bestseller halt, ne? Und ja. Frankreich, also wir sind halt viele Länder. Und
genau. Das ist schon eine tolle Nummer. Da denkt man, ah ja, jetzt müssten doch einfach die Angebote nur so rauskommen.
Ja, und man muss ja sagen, es gab ja coole Angebote, aber leider haben wir da ein bisschen Pech gehabt oder auch uns zum Teil dann am Ende doch noch...
Ja, aber du hast schon recht, Helge. Es ist vieles ist auch Glück in dieser ganzen Szene. Ne? Aber vieles, wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, im richtigen Moment, zur richtigen Zeit vor Ort zu sein.
Ja. Und darf ich nochmal ganz kurz einhaken, weil ich habe zwei Fragen noch. Also eine nochmal ganz kurz zurückspulen zu dem Blue Ocean. Hast du dich da beworben? Kam da einer auf dich zu?
Eigentlich ist es ja fast schon
vor. Ja, das wäre wieder Vorspiel, weil du es vorhin gerade erwähnt hattest nochmal, dass du dabei warst.
Ja, ich habe mich da beworben. Du musst dich da bewerben. Du musst, also das ist so, dass du dort auch einen Test erstmal machst. Ne? Also
Schreibtest.
Und so. Ja, so.
Ja, also, ich weiß.
Was hast du gesagt?
Schreibtest.
Das ist schon sowas. Du bekommst wirklich eine Aufgabe, machst die, habe ich gelöst und dann, ja, und dann bekommst du auch deinen ersten Auftrag und dann kommt dann der zweite und dann, also es gibt ja auch so Sachen, die nicht veröffentlicht wurden. Für Angelo habe ich beispielsweise, also man muss dazu sagen, Blue Ocean, die machen Magazine zu bereits existierenden Fernsehserien, unter anderem, ne? Wie zum Beispiel Prinzessin Lilifee was gibt es noch alles? Schlümpfe. Ach nee, gut, gibt es auch als Zeichentrick, gab es auch als Comic schon vorher, bevor es eine Zeichentrick-Serie gab. Oder wie heißen denn die? Blinky Bill? Nee, wie heißt das? Gibt es sowas?
Es gibt wirklich eine Menge.
Ne,
was das ist ein Riesenverlag.
Ja. Also die haben viele, viele Themen. Und eine dieser ist in Angela. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch die Trickfilmserie?
Ich kenne die nur, weil meine Kinder die ab und zu mal geguckt haben. Ja,
es gab mal so einen Boom vor 2-3 Jahren, da war die richtig gut. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Ne? Und der Bernd, der hatte eben... Bernd Frenz gab mir übrigens, den ich vorhin schon erwähnte.
Du kannst ja mal ganz kurz sagen, was er so macht.
Das ist eigentlich ein
Bestseller-Autor. Er hat ein paar echt sehr erfolgreiche Bücher geschrieben.
Ja, also Bernd ist hauptsächlich richtig ein professioneller... Prosa-Schreiber halt. Ne? Also der schreibt richtig professionell für den Bastei-Verlag, hat er damals Western-Hefte und Madrax geschrieben, also diese Hefte geschrieben. Und hat dann, ich weiß gar nicht, bei welchem Verlag das jetzt war, Heine oder so, also so eine Orks-Serie dann an den Start gebracht. Da sind drei Teile von erschienen. Man findet ihn bei Wikipedia auf alle Fälle. Und da sind dann auch so seine ganzen Werke dann gewesen. Und Bernd, der ist sehr, ja, ich sag mal, umtriebig, der kennt sich aus und...
Und Comic-Fan, man
sagt. Und Comic-Fan, genau. Er schreibt für iPhone zum Beispiel regelmäßig. Dann hat er für Computerspiele Romane zu Computerspielen geschrieben. Ja, und jetzt an der Trilogie, die Völkerkriege, arbeitet er jetzt gerade. Da sind zwei Bände erschienen und der dritte, glaube ich, kommt jetzt demnächst raus. Beim Blanc-Vallée, spricht man das aus, ja, ne?
Ja.
Ich muss ihn nachher sowieso mal... Ach nee, das ist ja schon die nächste Mal, die französischen Namen fragen, da bin ich nicht so...
Einfach drüber bügeln und sagen, es wird genauso... Ich sage einfach drüber bügeln und sagen, es wird genauso ausgesprochen. Voller Selbstzuversicht.
Ja, ja. Und ja, er hat also da relativ viel und ist da, aber auch für ihn, ich kenne ihn ja, wir tauschen uns ja regelmäßig an, es ist schwer, ne? Die Zeit der Heftchen-Literatur ist vorbei, ne? Das ist ja, die sterben ja aus, die Leser, die, was weiß ich, diese ganzen...
Das sind halt jetzt Netflix-Gucker sozusagen.
Ja, ne? Das ist alles weg, ne? Und auch selbst Fantasy-Romane, ne? Ich weiß mal, wenn man vor 5 Jahren noch Bahnhofsbuchhandel kam, da gab es noch meterweise irgendwelche Fantasy lag da, hat sich alles zusammengeschmolzen, habe ich den Eindruck. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt so ein bisschen und seht, also, oder? Also,
ja, es ist weniger geworden. Das stimmt,
ne?
Schon, ja, ja.
Ne? Seit Aufkommen dieser ganzen Streaming-Dienste, also wie gesagt, Amazon, Netflix und so weiter, ja, die Leute lesen wahrscheinlich nicht mehr so viel. Ne? Das ist wahrscheinlich so halt. Gut, aber ich habe es trotzdem nichtsdestotrotz versucht. Also, um noch einmal auf deine Frage, da habe ich mich einfach beworben, ne? Habe dann einen Test gemacht und dann. Ja, dann bin ich dann. Und dann kommt, wenn das alles läuft, also jetzt im Moment mache ich, kommt ab August das erste Heft nach dem Launch raus von Dinosaurs. Das ist auch das zusammen mit
Schleich. Alles die von Schleich, ne?
Ja, genau. Ja, es gibt auch noch Dinosaurier beim Blue Ocean, ja. Aber Dinosaurs ist eben in Zusammenarbeit mit dem Spielzeughersteller Schleich ein entwickeltes Magazin. Und da schreibe ich jetzt auch die nächsten Geschichten.
Du kannst ja vielleicht nochmal kurz einfach aufzählen, für was du da alles schon geschrieben hast in dem Verlag, weil das ist ja echt eine ganze Menge.
Ja, es ist, nee, so viel ist es gar nicht. Es sind nur diese ganzen Playmobil-Magazine, die nachher noch als Playmobil-Comics rauskommen. Ja, aber es ist nicht jedes, ne? Ja. Also, weil man sitzt auch an einem,
klar,
dann relativ lange. Das muss auch immer mit den Herstellern auch nochmal wieder abgetestet werden, ob das so funktioniert, ne? Ob die sagen, ja, einverstanden und so, ne?
Genau, also du hast es mir auch mal erzählt, dass es teilweise so ist, zum Beispiel der Hersteller. Also da wird, sagen wir jetzt einfach mal, es kommt ein neues Polizeiauto raus oder so. Und dann, so ähnlich sieht es aus, oder? Die Jobbeschreibung, dass die dann sagen, also man pitcht auch nicht einfach irgendeine Geschichte, sondern das heißt dann, okay, wir brauchen den Polizeihelikopter, wir brauchen das Polizeiauto,
genau,
und wir brauchen den Feuerwehrmann oder was auch immer. Mhm. Und dann macht daraus jetzt mal eine Geschichte.
So, ja, so ungefähr ist das, genau. Na, also das ist eine Themenvorgabe, was aber nicht schlecht ist, ne? Dann weißt du auch, auf welchem Terrain du dich bewegen kannst. Also du hast deine Grenzen und Möglichkeiten sind natürlich vorgegeben und begrenzt, aber das erleichtert auch irgendwie die Arbeit und also erleichtert, wie soll ich sagen, das ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber...
Na doch, man kann sich an was anhangeln.
Genau. Du weißt, du kennst genau dein Thema und musst daraus irgendwas Cooles machen. Ne? Immer unter dieser Vorgabe eine Geschichte zu erzählen. Ne?
Hm.
Figuren vorzustellen, sozusagen in Stellung zu bringen, dann den Konflikt zu entwickeln mit den beiden, mit Plotpoints 1, erster Spannungspunkt, Absinken der Kurve, zweiter Spannungspunkt, Absinken, also Konflikt gelöst und zum Schluss noch ein kleiner Schlussgag. Das ist immer das Prinzip, aber das ist, glaube ich, in jedem vernünftigen Comic. Ne?
Also eigentlich kann man sagen, seit Alisic bist du vor allem eigentlich für... Ja, so ein bisschen Auftragsarbeiten. Du hast noch diese Lisa-Serie, das ist eine Buchserie, rausgebracht. Dann hast du zum Beispiel noch Geolino, das ist auch ein eigenes Projekt gewesen.
War, genau,
das war früher. Also bei Geolino, wie hieß das nochmal?
Lotta überall.
Lotta überall, genau. Mhm. Und jetzt aber vor allem eigentlich Auftragsarbeiten, Auftragscomics gerade, die aber teilweise wahrscheinlich halt, wie gesagt, eine höhere Auflage haben als das, was man sonst vielleicht so gemacht hat. Aber gleichzeitig, wie du schon erwähnt hast, mit Lucio bereitest du gerade was Neues vor, auch einen eigenen Stoff.
Ja.
Und das dauert vielleicht noch eine Weile, bis das dann rauskommt. Genau.
Ja, bis man einen Verlag gefunden hat. Ne? Aber man weiß nicht, wo das endet. Aber Lucio ist jetzt da dran und ich hoffe auch bald die ersten Ergebnisse dann zu sehen. Aber auch da kam eben jetzt diese ganze Corona-Kiste dazwischen und hat das Ganze so ein bisschen ins Wanken gebracht, aber es ist halt schwieriger geworden. Und Lucio lebt ja gerade dort oben. Also wenn ich von Lucio, dann ist es der Lucio Leoni, der in, mit dem ich zusammen ja auch ein paar Projekte... Ach ja, ich habe ja noch eine Aberfaxe-Serie. Ich weiß nicht, Daniel, kennst du vielleicht, ne? Die Aberfaxe hieß die.
Ja.
Das war diese so ganz modern, auf ganz modern ja. gemachte, ne? Mhm. Mit so...
Damals mit Thorsten Kicker, mit dem Zeichner Thorsten Kicker zusammen haben wir das begonnen. Und dann gab es abwechselnd immer italienische Zeichner und ich glaube ein Heft auch, hatte auch mal Andreas Pasta, der Zeichner von Mosaik gemacht, komplett alleine. Ja, und dieser Lucio, also mit der wohnt eben in Norditalien, in Monza und das ist so ein bisschen auch für ihn keine leichte Situation jetzt gewesen, wie mir das so schilderte.
Corona meinst du?
Ja, Corona, ne? Das war, die sind alle sehr betroffen gewesen dort oben davon, ne?
Ja, kann man nur auf europäische Hilfspakete hoffen oder was auch immer, ja.
Ja, die werden nicht reichen. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Ja.
Ja, also genau, wir sind jetzt am Ende so ein bisschen ins Schlingen gekommen, fand ich, aber am Ende, ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du auch einfach, wenn neue Projekte sind oder so, dann laden wir dich eh nochmal ein und dann kannst du nochmal von den neuen Projekten erzählen.
Oder? Was kommt, ja, natürlich.
Das dauert vielleicht noch ein bisschen, genau. Aber also insgesamt... Also
man ist auch immer an anderen Sachen auch dran, aber das alles zu schildern, das würde jetzt hier den zeitlichen Rahmen sprengen.
Ja, das Doofe ist halt, ich habe schon zu Daniel auch schon öfter mal, glaube ich, gesagt, dass ich so gerne mal diese ganze Geschichte erzählen würde von den ganzen Projekten, die halt einfach wirklich ziemlich krass sind eigentlich und dann am Ende doch nichts geworden sind oder... Ja, und was halt auch immer viel Zeit dann kostet.
Ne? Aber das ist, glaube ich, in der großen Kinowelt zum Beispiel, ist es auch nicht anders, ne? Wenn man da so liest, welche Projekte alle ganz groß vorbereitet wurden und dann aber irgendwie nie realisiert wurden. Ja. Es gibt eine ziemlich coole Sendung, also ganz nebenbei ein Podcast, der heißt Filme, die nie ins Kino kamen oder so. Kennst du die vielleicht, Daniel?
Nochmal, wie heißt der noch? Ja. Akustisch.
Filme, die...
Achso, Filme, die nie ins Kino kamen.
Ja, Filme, die nie ins Kino kamen. Ne? Also teilweise, es gibt abgedrehte Filme schon. Ne? Gibt einen mit Jerry Lewis, ne? Der komplett fast fertig war, der nie ins Kino kam. Und es gibt auch so ganz viele Roger Rabbit 2, der dann abgesagt. Es gibt aber dazu komplette Drehbücher. Crusade mit Arnold Schwarzenegger. Ja,
ist ja echt richtig, interessant.
Ja, wo richtig komplett die Drehbücher findet man auch im Internet. Ne? Also wo alles schon fertig war und wo man dies. Es kam aber nie zur Realisierung, aus verschiedenen Gründen jetzt. Ne? Die sind unterschiedlich.
Gibt ja so ganz populäre Sachen auch, wie dieser Dune von...
Dune, genau, von Alexandro Jodorowsky. Ne?
Genau, das hört sich auch nach so einem coolen Film an.
Ne? Alejandro Jodorowsky. Ne? Ja, aber genau, der auch was ganz anderes gemacht hätte. Ne? Mhm. Es gibt die, ja, schaut mal nach dann.
Cool. Ja. Ja, also danke, dass du da warst. Hast du noch eine Frage irgendwie zum Schluss?
Daniel? Ja, oder meinst du jetzt Hubertus? Du meinst
an Hubertus.
Also, ich habe noch eine Frage. Wir sind noch lange nicht durch. Nein, Quatsch, nur noch zwei, drei Fragen. Schreibst du dann trotzdem, trotz dieser vielen Schreibarbeit für, sag mal, Auftragsarbeit noch an eigenen Projekten, die einfach nur für dich, die jetzt nicht mal unbedingt das Licht der Welt erblicken müssen oder vielleicht irgendwann mal in x Jahren?
Ja, im Moment habe ich gar nicht die Zeit dazu. Dazu muss ich sagen, ich arbeite, jetzt im Moment ist jetzt geschlossen, aber auch noch für die Biosphäre in Potsdam, mache dort Workshops und Führungen. Und daher, also ich habe ziemlich enges, bei mir ist es ziemlich eng, ne? Aber im Moment da was Eigenes zu machen, ich denke, vielleicht wenn sich die Situation ein bisschen, ich hoffe.
Genau, vielleicht kam es jetzt auch nicht ganz so rüber, aber es ist halt eigentlich ja so, dass er halt mindestens dieses eine eigene Projekt noch mit Lucio hat. Dann dieses DRK ist vom Prinzip her auch eine Art eigenes Projekt.
Ja.
Also
dazu habe ich noch ganz kurz eine Frage. Das wäre auch eine Folge. Ja. Du hast das ganz am Anfang erwähnt, dass du dich Pädagogin nennen darfst. Irgendwas so. Hast du das so zwischen den Zeilen gesagt?
Kulturpädagoge, genau. Das war damals...
Ganz kurz die Frage noch, du kannst dann gleich weiter ausholen. Weil ich da auch einen Bericht gehört hatte, hat das mit DRK auch was zu tun? Also dass du da quasi auch als Lehrer tätig
DRK,
bist?
DRK, da wurde ich auch angesprochen von einem vom Geschäftsstellenleiter, DRK Müggelspree. Ich kenne ihn allerdings schon sehr lange, Rüdiger Kunz, der übrigens auch mal früher in der Comics gemacht hat, irgendwie, also zumindest Anfang der 90er Lektor in einem Comicverlag war. Ich komme jetzt nicht drauf. Ich glaube sogar Kauka, Fixe und Foxy. Bei welchem Verlag waren die damals? Wisst ihr das zufällig?
Nee, ich nicht.
Bei Bastrei, was war denn das damals? Kannst du mal gucken, Helge?
Ja.
Der kennt mich sozusagen, man hat mich geholt für diese Geschichte. Wie gesagt, aber es wir wären schon längst durch mit einem. Das war,
ja, heißt einfach Kauker Verlag.
Ja, vor fünf. Ja, das war damals noch ein anderer Verlag. Oder er hat auch mit italienischen Zeichnern zusammengearbeitet, mit Fetschi zum Beispiel. Na egal. Wenn ich jetzt von diesem DRK, auch da gab es schon mal 2013 von mir Konzepte, Storylines, die alle vorbereitet waren, aber aufgrund wieder von, also das lag nicht an mir, sondern einfach an Harper, Harper sehe ich gerade, also sind die damals erschienen. Aber ich glaube, das war nicht, ist egal, spielt jetzt auch keine Rolle. Das war Pavel Möwig, glaube ich, war das, was man gar nicht vermutet. Pavel Möwig, irgendwas hat er bei Pavel, ist jetzt auch völlig egal. Und aber er hatte dann, naja, wie auch immer, es hat sich aus verschiedenen Gründen dann zerschlagen. Und aber jetzt haben wir das erste Heft dort realisiert, was auch wirklich Spaß gemacht hat, mit einem übrigens sehr talentierten Zeichner, Jan Suski aus Berlin. Hat auch riesen Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und das zweite Heft sollte längst in Produktion gehen, aber auch da hat Corona uns wieder einen Strich durchgemacht, weil im Moment auch beim DRK natürlich andere Sachen wichtiger sind, ne? Als sich jetzt um einen Comic zu kümmern, was wahrscheinlich dann erst in einem Jahr dann eine Rolle spielen wird. Aber warten wir es mal ab. Das zu deiner Frage, oder war jetzt noch was anderes,
Daniel? Nee, das war schon das, also dass du...
Das war das, ne?
Genau. Aber das heißt ja, aber auch, also, jetzt, um jetzt mal vielleicht den einen oder anderen den Wind aus den Segeln zu nehmen, du machst auch diverse, also du lebst nicht zu 100% vom Schreiben, sondern du hast auch diverse andere Projekte am Start, um das quasi auszufüllen.
Klar, dazu muss ich noch sagen,
vielleicht ich auch nochmal, weil das Wichtige ist ja, glaube ich, auch als Autor, dass man halt auch diese Inspiration und so weiter bekommt. Und das, diese Biosphäre, das war halt ein, wir haben ursprünglich mal einen Comic für die Biosphäre gemacht und ich glaube, dann hat man sich auch einfach verstanden und dadurch, dass Hubertus auch diesen pädagogischen Background ein bisschen hat und einfach gut mit Leuten kann sozusagen, hat er dann einfach ein bisschen gejobbt so. Und das ist halt, ja, ist, glaube ich, auch immer eine gute Inspiration, also auch, man lernt halt auch eine ganze Menge und
so. Ja, super, genau so ist es, ne? Ja, richtig. Also, auch die Arbeit macht sehr viel Spaß dort, ne? Im Moment ist sie ja leider auch noch geschlossen, wie ja, die Tierhäuser oder botanischen Gärten teilweise, also die alle überdacht sind. Bei Leipzig das, wie heißt es, Gondwanaland oder wie das heißt zum Beispiel?
Ja,
Gondwanaland. Das fällt in die Kategorie. Und im Moment ist das alles dicht oder alles auf die haben noch dicht gemacht halt und man weiß nicht, wann es weitergeht. Aber ja, das macht auch schon großen Spaß und wir haben da, wie Helge schon sagte, Helge hat ja auch für die Biosphäre einiges gemacht, ne? Also war eine Illustration, ne? Wir haben zusammen Hallenplan damals entworfen und also Kleinigkeiten. Ne?
Comic, Rätsel, Kalender,
du hast viele Stundenpläne für die gemacht.
So was, ja, genau.
Also auch sein Name, den findet man, wenn man durch die Halle geht dort, durch die Truppenhalle, dann findet man hier und da auch Helges Namen. Ja, ich habe übrigens mal die Schatzkarte, also wer dort mal eine Schatzsuche mit seinen Kindern machen will und dort die Schatzkarte in die Hand bekommt, die habe ich entworfen, gezeichnet, ja, die ist von mir, aber das nur so nebenbei. Ne? Da gibt es noch eine Alternative dazu, da hatte ich eine Ritter-Runkel-Schatzkarte gemacht, die wollte ich mal zum 1. April mal rausbringen, also mit irgendwie versteckten Ritter-Runkel-Sachen. Aber dann gibt es vielleicht auch Ärger mit dem Verlag, aber die ist schon fertig, schade. Naja, gut.
Was man vielleicht nochmal sagen könnte, was ich echt witzig finde, ist, dass diese Mosaik-Community, das ist so eine coole Community in der Hinsicht, weil die finden halt wirklich echt immer alles raus, was Hubertus gemacht hat. Also wahrscheinlich werden die auch diesen Podcast hier wieder finden, weil das gibt da halt so ganz eigene... Boah, hört ihr den Donner gerade?
Hört ihr den? Hier hat blitzt es gerade und jetzt nähert sich jeder...
Jedenfalls gibt es da so eigene Seiten und so und da wird wirklich alles, was Hubertus macht, irgendwie geteilt. Auch viele sind sozusagen, also Mosaik-Fans sind wirklich dann Fans ihr Leben lang so und sammeln auch einfach, also auch wenn die Alisic nicht interessiert, die kaufen das und genauso halt die...
Aber das machen sie von anderen Sachen auch.
Genau, machen sie von anderen
Sachen auch, aber das ist halt von anderen Zeichnern, von Thorsten, von Sascha.
Genau, von allen, allen Mosaik-Leuten genau, halt sozusagen.
Und das immer... Das nennt sich da, glaube ich, alles aus Papiersammler. AAPs nennen die sich, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. AAPs, also wird alles mitgesammelt. Ich weiß nicht, Daniel, kennst du vielleicht oder hast du schon mal...
Nee, ganz so schlimm ist es bei mir. Ich sammle zwar auch viel.
Also die schon toll, so mit treuen Fans.
Die haben eine satte Basis, ne? Muss man schon sagen, ne? Das Mosaik. Glaube ich, 40.000 Abonnenten noch, ja, um das nochmal zu erwähnen. Und ich glaube, so 70.000 Auflagen. Das ist schon eine Nummer, ne? Neidisch.
Ja, also ich würde auf jeden Fall auch nochmal die Website von Hubertus empfehlen, weil da wird auch immer so regelmäßig gepostet, an welchen Blue Ocean Sachen und so ja gerade arbeitet oder ob Alice jetzt gerade, weiß nicht, in Tschechien oder in USA jetzt gerade rausgekommen ist oder so. Also ist auch nicht ganz regelmäßig, glaube ich, aber so.
Wir haben auch nicht alles, was wir mit Alisig, ne? So Japan haben wir nie erwähnt und so, ne? Wir haben immer so sporadisch mal gemacht, oder?
Ja, genau, das, also da wird nicht alles erwähnt, aber wenn wer so ein bisschen wissen möchte, was das gerade so macht oder, weiß nicht, für seine Kinder mal die richtigen Hefte kaufen möchte, der kann sich das auf jeden Fall mal angucken. Warte mal, hubertusruflet.de einfach.
Einfach mal einen Namen eingeben, genau. Dann das reicht schon. Also dann kommt man automatisch auf die Seite. Also Rottbus vor
und zu. Und es ist .com, also nicht .de.
Ja, genau. Also
genau, .com, ja. Genau.
Siehst du das alles? Ach ja, guck mal, kennst du das überhaupt? Ja?
Ach, ist ja witzig.
Das ja, ich hat gerade was entdeckt auf der Seite.
Ja.
Bezieht sich auf Alisig jetzt wieder.
Ist ja witzig, dass du das, ich habe ihn nämlich neulich noch angerufen, das war genau. Bei uns so eine Art Running Gag, hier hat er das nochmal. Ach, guck mal. Lies doch mal vor.
Oder erzähl ja, mal die Geschichte. Naja, ja, das eine Leserin uns oder mich da neulich darauf aufmerksam gemacht hat, dass Helge und ich in unserem Comic Alisig dem Zirkus einen Namen gegeben haben, mit dem die Menschen in heutiger Zeit eher etwas. Das heißt Corona. Das wussten wir damals natürlich noch nicht, als wir das hier, dass der mal so eine Rolle spielt, dass der Name dann so in, naja, wie gesagt, in unguter Erinnerung dann irgendwie bleiben wird. 2020, sieben Jahre später.
Und ich glaube, in der ersten Auflage hatten wir da auch, weil dummerweise Alisig so einen ähnlichen Nachnamen hatte, Conradi. Und dann haben wir das einmal auch im Heft verwechselt ja, und dann heißt die auf einmal so wie der Zirkus oder so. Das war so ein bisschen, genau, es ist, glaube ich, keinem weiter aufgefallen. Das war so ein bisschen Running Gag immer.
Ja, Zirkus Corona. Aber das war auch, das gab mal einen alten DEFA-Film, 1, 2, 3 Corona von 1952 oder 53. Und da heißt der Zirkus halt so, ne? Corona.
Ich hätte jetzt an Zirkus Krone gedacht, so in der Richtung.
Krone gibt es auch, ja. Krone gibt es natürlich auch, aber der war im Westen, ne? Krone, glaube ich. Ne? Im Osten gab es dann sowas wie Aeros und Barley oder wie der
hieß. Aber das ist halt schön, so haben wirklich Hubertus und ich halt wirklich Berolina, ganz viele so eine kleine versteckten Easter Eggs versteckt in Alisig so. Und das war halt eine Sache, die Hubertus die Idee hatte, weil er den Film cool fand und genau sowas baut man dann einfach schnell mal ein. Ja, also Hubertus, Sascha sage ich schon, Daniel, hast du noch sonst eine Frage? Ich glaube, es ist ziemlich ausufernd jetzt geworden. Ich hoffe, es sind noch alle dran und haben sich auch dafür interessiert. Also ich finde die Geschichte halt von Hubertus super spannend und halt auch die Sachen, die er gemacht hat, sind halt wirklich wunderschön so. Also guckt euch die auf jeden Fall mal an.
Nee, Holger, also ich habe da auch alles Wissenswerte abgegrast, was ich so wissen wollte. Ja.
Es ist natürlich auch mal schwer, das alles nur jetzt fernmündlich sozusagen rüberzubringen. Am besten ist man, also wie sieht das so aus? Nicht? Also ein Plot, eine Seite eines Plots, dann über die nächste Stufe Exposé, dann hin zum fertigen Skript zu kommen. Nicht? Manchmal gibt es auch so Zwischenstufen noch und dann auch eben die kleinen Zeichnungen dazu zu machen. Das eben mal, übrigens, das muss ich vielleicht noch zum Schluss erwähnen. Die Scribbles, also das Layout der Seiten, das macht dann wirklich, das ist dann wirklich das, was dann, wenn die Hauptarbeit getan ist, richtig Spaß macht, ne? Also die Szenerie zu entwickeln, ne? Also die Geografie der Ereignisse festzulegen, das ist das Wort, was mir vorhin fehlte, Geografie der Ereignisse. Ne?
Und das gedruckte Werk dann in den Händen zu halten.
Ja, das ist natürlich dann noch schöner, nee, aber das ist wirklich interessant, das dann nochmal so kurz auszu- und das habe ich bei Mosaik auch immer gemacht, ne? Und auch Wert gelegt, dass bei den Serien, die ich da gemacht habe und ich immer gleichzeitig die Zeichnung machen durfte dazu. Also,
hast du da noch einen künstlerischen Background? Habe ich da irgendwas überhört oder nicht richtig aufgepasst? Also du schreibst, okay, aber dann auch noch zeichnen, und das war mir jetzt nicht so.
Ja, nicht das, ja, vorhin die Schatzkarte.
Das sind so, es sind Skizzen halt, ne? Aber dadurch, dass.
Nee, also, er meint jetzt, mit dem Zeichnen, weil ich von die Schatzkarte in der Biosphäre
erwähnt. Ach so.
Ja, das also ich meine, ich kann mich nur auf etwas konzentrieren, ne? Also entweder schreibe ich oder ich zeichne, aber selbst die Scribble mache ich relativ genau. Also
wir sind wirklich witzig, das müsste man eigentlich, vielleicht Hubertus, kannst du uns mal eins zuschicken nochmal?
Ja, wir könnten das
dann
ja.
Dann können wir das mal abbilden irgendwie unten.
Ne? Ich habe dafür, ja, also ich meine, wie gesagt, das ist Abend, da kann man abendfüllende Vorträge machen, ne, darüber. Und dann, ich habe das auch früher mal gemacht, mal auf den Buchmessen in Leipzig und auch in Frankfurt, mit einem dann halt, wo ich das zeigen konnte, ne? Also diesen Vorgang auch dann direkt auf einem großen Bildschirm nochmal, nee, Bildschirm nicht, aber hier mit so einem,
Beamer oder so.
Beamer, genau.
Einem Overhead-Projektor.
Overhead-Projekte, genau, Overhead, damals waren das noch Overhead-Projekte mit so einem Plastik, mit einem
Folie. Nee, Polylux, wer hätte sagen Polylux?
Mist. Oder Polylux, das war noch die Zeit davor wahrscheinlich, ne? Genau, Polylux, aber das kennst du ja genau, Polylux. Hieß das bei euch auch so im Westen Polylux?
Ja, ja. Ich weiß nicht.
Nee, das ist der Overhead-Projektor, glaube ich. Das ist der
Polylux. Ja, genau, das, sowas kenne ich.
Ja, ja, das ist nur ein anderer Name dafür, ne? Ja, und dann kann man das schön so zeigen, die einzelnen Stufen, ne? Da habe ich dann.
Ja, also das Witzige ist eigentlich, dass der Stil halt total Mosaik ist. Und das, also dieses Scribble, auch wenn er für Alisic was vorgescribbelt hat, das, ich habe lauter kleine Mosaikfiguren da drin irgendwie gesehen. Aber das ist wirklich, ja, die sehen auch wirklich, also sieht wirklich witzig aus.
Ich habe das wirklich damals immer Thorsten über die Schulter geschaut, ne, wenn er so gezeichnet hat. Ne, er war jetzt nicht der Storyboarder unbedingt, aber wenn er die Figuren so aufs Blatt brachte, das hat schon immer Spaß gemacht, dann zu verfolgen, nicht? Dann, wie er dort die Figuren positioniert und ihm dazu zu gucken. Und da hat man richtig Lust gemacht, sowas selber zu machen. Ja.
Also ich bin auch ziemlich sicher, Hubertus hatte damals mal so ein bisschen angefangen, auch mal, wollte mal so eine eigene, so eine Graphic Novel malen.
Stimmt, das wollte ich auch mal. Da gibt es auch noch Seiten
von. Und ich bin eigentlich überzeugt, der hätte auch echt das Zeug gehabt, um recht okay ist, also was, ich sag mal Graphic Novel, da gab's...
Echt okay.
Es wäre jetzt kein Jim Lee halt oder sowas, ne? Nee. Aber es wäre auf jeden Fall...
Aber vielleicht ist Scotty Young, ne?
Ja, genau. Nee, was ich nicht bei manchen Graphic Novels auf keinen Fall verstecken müsste. Ich glaube, er hatte schon das Talent dafür. Also wenn er sich richtig reingehängt hätte.
Du kannst doch nicht einfach sagen, er hat das Talent. Nee, er hätte das Talent gehabt, wenn er sich richtig reingehängt hätte.
Ich weiß nicht.
Also wir schicken dir mal sowas und du wirst sehen, es ist einfach witzig. Also das können wir zeigen, oder?
Ja, natürlich. Ne? Ich würde mal was zusammenstellen halt, wo man dann wirklich die einzelnen Schritte sieht. Weißt du, Daniel, das können wir natürlich mal machen. Ich muss mal dran denken, ne? Und dass man das vielleicht auch mal bei YouTube oder so dann, also wie ich arbeite halt, ne? Dass man das reinstellt. Ja, vielleicht lohnt sich das mal. Aber das wäre schon wieder jetzt mal, vielleicht mal.
Also, genau, das. Aber mach mal ruhig einfach ein, zwei Scribble, die dann unsere Lehrer dann
sich angucken
können. Sonst kann ich auch welche schicken von Alisic. Es geht auch.
Oder so, genau.
Okay, also vielen, vielen Dank. Genau, ja. Wie gesagt, wir laden dich nächste Woche nochmal ein, dann kannst du nochmal was über einen Comic erzählen. Was du so liest und so. Ach genau, das können wir ja noch ganz kurz machen. Genau, was ist sozusagen dein Lieblingscomic?
Ach, mein Lieblingscomic?
Oder eins deiner liebsten Comics.
Also, ist das, was ich nächste Woche vorstelle?
Nö, einfach wie bist du, jetzt sag nicht Mosaik oder so. Oder?
Doch, wollte ich gerade sagen. Also ist doch super. Die ich geschrieben habe, das sind meine Lieblingscomics. Ist ja klar. Ne?
Beste Antwort, genau.
Ja, natürlich. Die lese ich immer und immer wieder gern. Ja, und ansonsten gibt es sehr viele.
Also du hast ja schon, muss man sagen, in die Comic-Welt bist du eingetaucht, kann man schon sagen, wegen Mosaik eigentlich, ne?
Ja, natürlich. Es gab ja auch damals keine anderen Bildergeschichten.
Ja, aber ich meine, insofern schon.
Natürlich.
Ist einfach cool. Ist einfach auch cool. Ist halt wirklich dieses klassische Comic-Ding so, ne? Mosaik, muss man schon sagen, hat wirklich eine Qualität halt in Richtung, ja, also, naja, wie halt andere klassische Comics aus anderen Ländern. Hat schon eine gute Qualität, kann man verstehen.
Also, aber wenn wir gerade beim Thema sind, Terry Moore, den hast du, glaube ich, Daniel, in einer deiner letzten Podcasts vorgestellt.
Genau, ja. Ne?
Und da hat mich wirklich, das habe ich auch erst vor kurzem gelesen, Motor Girl. Und da dachte ich, hey, das würde ich ja gerne besprechen. Und da dachte er, hey, mein Oberboy hat mal in die Suchmaske eingegeben, Motor Girl. Und ja, tatsächlich habt ihr das schon besprochen. Ne? Das hat mich fasziniert, vor allen Dingen die Zeichnung, die Geschichte, also das hat mich echt umgehauen. Ne? Na gut, jetzt habe ich was anderes gefunden. Also das ist auch eine der Comics, die alten Knacker.
Hast du schon ein richtiges Lieblingsjahr? Das war super. Ja.
Die
hast
alten Knacker, ne? Das ist so. Und das ist eben auch, aber dazu werde ich mal vielleicht beim nächsten Mal was erzählen, wenn wir uns dann wieder treffen.
Hast du denn so ein richtiges Lieblingscomic? Also sowas, weil also bei Daniel und mir ist es halt ja, so ein bisschen mal. Wie so ein Running Gag, ist eigentlich dieses Why the Last Man, ist wirklich...
Ah ja, das habe ich schon gemerkt, ja. Nee, kenne ich zu wenig von. Du hast es mir damals empfohlen, aber ich sehe so viele.
Also du hast nicht jetzt so, viele würden wahrscheinlich sagen, Watchmen oder so ist ihr Lieblingscomic. Also es gibt nicht das eine, so Musik hat dich da hingebracht und dann
sonst... Ich finde auch einige alte Asterix-Alben, finde ich so super. Nicht? Also ich kann man immer wieder sich anschauen, ne? Die Goldene Sichel oder...
Hätte ja sein können, weißt du... Also,
weißt du, diese alten Goscinny-Sachen und...
Genau, also wenn du jetzt einfach so, sagen wir mal, unsere Hörer, das sind ja nun mal alles auch Comic-Fans, wenn da jetzt noch ein, zwei Empfehlungen hast, die dir jetzt ganz spontan einfallen.
Ja, wie gesagt, Terry Moore, dazu gibt es noch das vielleicht noch ganz kurz eine schöne Geschichte. Ich habe mal eines, man war ja damals auch scharf drauf, dann die Rezension zu seinen Büchern zu lesen. Und als Robin herauskam, ich glaube, das war 1997, ich weiß nicht, gibt es das Heft noch? Comic Speedline? Kennst du das noch, Daniel?
Nee, kenne ich überhaupt nicht. Liebe von Mamia. Nee.
War mal in den 90er Jahren. Gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Bis Anfang der Nullerjahre, glaube ich, existierte das Heft noch. Und da wusste ich, da ist eine Rezension zum Robin drin. Und man ist ja scharf drauf, von seine Werke dann etwas zu lesen, mal sehen, wie das dann so aufgenommen wird.
Vor Internet vor allem auch. Ne?
Natürlich, das war, überleg mal, ne? Das war 97. Und auf dem Titel war von Terry Moore Strangers in Paradise drauf. Dieses
ach krass.
Diese, wie heißt die, Cat Show? Also diese beiden Mädels
Cat Show, drauf. Ja. Ne? Cat Show, ne?
Ja. Ketchup, glaube ich, heißt sie, ne? Und ich war so fast, also von diesen Bildern, und dann habe ich, also das fand ich dann viel spannender, das Interview mit ihm, Terry Moore. Da ist ein Interview, und guck mal, das ist jetzt schon, ich denke, 25 Jahre fast her, ne? Als er das gemacht hat. Ja, fast 25 Jahre, ja.
Wahnsinn.
Wahnsinn, war. Und jetzt wieder das neue Ding, was ihr letztes Mal gerade besprochen habt. Also,
da war vielleicht, da war noch ein junger Hase halt. Also, ja,
da habe ich nur vergessen, in meiner Rezension zu leben, weil mich das Interview dann viel mehr interessiert hat. Und dieses Comic, aber ist egal. Also, so bin ich dann. Das wollte ich nur nochmal sagen, ne? Okay.
Also, vielen, vielen Dank, dass du da warst, Hubertus. Und hat auch echt Spaß gemacht. Es war jetzt ein bisschen hier mit Corona-Sicherheitsabstand und so. Hat aber ganz gut geklappt. Trotzdem fand ich, hoffentlich ist die Qualität einigermaßen. Genau. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Dann stellst du einfach nochmal einen Comic vor,
genau, was du gerade so liest. Genau, was ich gerade gelesen habe.
Ja, da bedanke ich mich auch. Ich fand es auch sehr informativ. Ich wäre an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch etwas ausgeufert. Aber Helga hat ja einfach drüber gebügelt hier. In fast eineinhalb Stunden.
Wir hatten so lange haben wir schon noch. Ja, genau, das ist, ich habe ja auch immer so nebenbei hier so kleine Nachrichten geschrieben, weil ich. Also wir hatten eigentlich ursprünglich mal gesagt, wir machen das eine halbe Stunde.
Nein, es ist in Ordnung, das ist vollkommen in Ordnung. Es war jetzt zwar keine Kritik. Also, aber tatsächlich, ich hätte noch ein paar andere Fragen. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal. Wenn das nächste Comic von dir rauskommt.
Das Mosaik-Special
wäre auch nicht schlecht. Ne? Oder das Dicky-Dax vielleicht noch
besser. Leser erstmal als Hörer.
Ja, es ist halt wirklich so, du kannst dir vorstellen, wenn Hubertus und ich uns treffen, wir können alleine den ganzen Tag über diese Zeit bei Disney quatschen. Oder irgendwelche bestimmten Aktionen. Ey, wir haben wirklich so viel erlebt. Und da ist es immer ganz schwer, auch für mich dann rauszufiltern, was ist davon jetzt wirklich auch für andere noch interessant oder sind halt so eine krassen Insider. Und das halt noch mit der Vorgabe, lass uns lieber nicht so lange machen heute. Das war jetzt gerade ein bisschen schwierig. Aber wenn euch das auch interessiert hat, hier so einen absoluten Profi mal bei uns im Podcast. Ja, dann schreibt ruhig nochmal eure Fragen runter. Der kann bestimmt dann entweder in den Kommentaren unten antworten oder wir stellen die Fragen ihm dann nochmal bei einem weiteren Podcast.
Und dann noch jemand mit einer interessanten Stimme, nicht wie mit Helge, ne?
Ja, aber Robert hat wirklich eine gute Stimme, ne?
Sag ich
doch. Muss man wirklich sagen. Ich finde die auch toll.
Danke.
Hörspiel-Gigs werden gerne entgegengenommen.
Ne? Da habe ich auch nichts zugetan. Wie bitte?
Ja, Hörspiel-Gigs werden gerne entgegengenommen, so Hörbücher einlesen.
Ja, das ist nicht so einfach. Also nee, das ich darf auch. Man nicht unterschätzen. Ne? Also das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Gut, dann bedanke ich mich auch recht herzlich und sage dann erstmal tschüss, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Auf Wiedersehen!
Jo, tschüss.
Ein.
Tschüss. Der wieder, wa?
Tschüss.
Hallo zur 7. Ausgabe von Why Not. In dieser Ausgabe geht es um Heft 7, sagt 7. Ausgabe ja schon. Wieder mal ein sehr ausdrucksstarkes Cover. Frauen, die in eine bestimmte Richtung zeigen, Pfeil und Bogen, Motorräder, alles dabei. Und wem das Bild ein wenig bekannt vorkommt, oder mir, in mir weckt es mal diese Erinnerung, dann an das Bild Die Freiheit für das Volk von Delacroix. Den Originaltitel weiß ich nicht. Also das ist die auf der Bastion, die Dame, leicht barbüßig mit der französischen Nationalfahne, die ihre Mitstreiter in den Kampf führt, in die französische Revolution. Also dieser Inbegriff der französischen Revolution. Und an das erinnert mich so dieses Bild. Man könnte sagen, also okay, die Damen, die sich der Herren entledigen oder der Jagd danach sind, den letzten Herren zu entledigen. Beim letzten Mal, wie gesagt, wir hatten ja eine kostenlose Mitfahrgelegenheit und wurden quasi aus dem Zug geworfen. Und nun liegt nicht Jorik im Gras wie beim letzten Mal, sondern die gute Doktorin, die wacht auf in einem hohen Gras irgendwo in Idaho und sieht Agent 355 am Boden liegen. Und dann kommt gleich eine neue Seite und da Agent 555 mit dem Kopf auf dem Steine liegt, weiß man nicht so richtig, was los ist und hat so arge Bedenken. Und dann geht's zurück zu Jorik, der, wie er sich langsam herauskristallisiert, die Besinnung wieder gewinnt erlangt und eine schemenhafte Figur, Beth, sich aus ihrem Dunstkreis entwickeln. Das ist ihre Retterin vom letzten Mal und die hat, weiß ich nicht, ein ganz spezielles Interesse an ihm. Also jetzt Das kommt dann auch später nochmal, kommen wir nochmal drauf zurück, aber irgendwie ist die Dame ein wenig creepy, hat mich so ein wenig an Misery erinnert, obwohl sie sehr nett erscheint. Wie gesagt, Jorik liegt ausgezogen, nackt im Bett und Ampersand ist auf Beths Arm und sie erzählt ihm so, ja, wie sie ihn gepflegt hat, warum er nackt ist und wie es weitergeht. Dann haben wir wieder einen Cut zurück zu Dr. Mann und dem Agent. Und sie will ihm eine Waffe geben und Dr. Mann denkt erst, ja, sie soll ihm quasi den Gnadenschuss geben. Aber nein, sie möchte, dass sie Hilfe holt, weil sie halt so einen Ballast darstellt. Dann macht sie sich auf den Weg. Beziehungsweise ist dann der dritte Handlungsstrang, das sind eben die Damen vom Cover, also die Amazonen auf den Motorrädern, die immer noch auf der Jagd nach Jorik sind. Und Joriks Schwester entwickelt sich zur echten Amazone und sie stoppt ein Motorrad mit einem brillanten Schuss in den Oberschenkel, wobei sie dann sagt, nein, eigentlich habe ich ja auf die Reifen gezielt und dann quetschen sie die Dame aus, woher sie das Motorrad hat und berät ihnen quasi, wo sie nach Jorik suchen müssen. Und man merkt halt, die Schwester von Jorik stellt die eine oder andere Frage, sie hat also eine Vermutung im Kapuzineräffchen und sowas und sie hat dann ja das Gefühl, da kommt was. Und Jorik, der ist nun wieder einigermaßen auf dem Damm, will seine Freunde suchen und will eigentlich aus dem Haus und tritt aus der Tür und sagt, hey, wir sind ein Dorf oder eine kleine Stadt voller Frauen, die können halt kein Geheimnis für sich behalten. Und als er als Beste die Tür aufmacht, da ist ein ganzer Pulk an Frauen, die nicht alle froh sind, Jorik zu sehen. Und man unterhält sich so ein bisschen und ja, irgendwie hat das Ganze einen seltsamen Flair, irgendwie so ein Kultstatus oder eine Kommune oder ein ganzes Gefängnis, das ausgebrochen ist. Ich weiß tatsächlich echt nicht mehr, wie das in dem Moment weitergeht. Und ich finde Jorik, die Diskussion mit einer älteren Dame, die natürlich auch schon im Zweiten Weltkrieg alles alleine machen konnte und Jorik da ein wenig sich verwundert zeigt, aber insgesamt läuft die Kommune, die haben Strom, die sind gut aufgestellt und am Ende kommt Dr. Mann angerannt, braucht Hilfe und man merkt halt, da ist die Situation ein wenig brenzlig. Joriks Schwester ist am Ende auch nochmal ganz kurz zu sehen. Der findet nämlich die beiden Damen, die im Zugabteil Jorik und seine Begleiter angegriffen hatten und sie lässt da überhaupt nicht mit sich Spaß. Ne? Steckt der einen quasi den Pfeil in die Hand und das die letzte Szene ist die Diskussion innerhalb dieser Kommune, der Damen, was wie denn nun mit diesem Gast in Anführungszeichen zu verfahren ist. Und man merkt, wie immer, man ist sich nicht so richtig einig. Diese Ausgabe wäre eher so eine Brücke. Ne? Also man setzt so die Spieler aufs neue Feld. Ich weiß tatsächlich, wie gesagt, nicht mehr, wie jetzt diese Damen ins Spiel passten. Entweder war es zu bedeutungslos oder ich bin mir nicht sicher. Ich bin jedenfalls auch gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, diese Ausgabe wenig Meta. ja, Ansprechpunkte irgendwie gut. Frauen kommen auch ohne Männer, klar. Die Männer sind nicht unbedingt notwendig, außer für die Fortpflanzung, aber daran arbeitet Dr. Mann ja in gewisser Weise. Aber trotzdem eine Ausgabe, die einmal mehr zeigt, wie gut Brian K. Vaughan schreibt, denn ja, er verknüpft erstens verschiedene Handlungsstränge langsam miteinander und dann dieses Dorf oder diese Stadt von Frauen. Man will wissen, was machen die da, ne? Und warum sind die so, wie sie sind und was haben die für ein dunkles Geheimnis? Und das erinnert so ein bisschen im Flair halt so ein bisschen an vielleicht The Walking Dead, nur ohne Zombies, aber einfach großartig gemacht. Also immer noch eine wärmste Empfehlung. Schaut Why the Last Man euch an, die in Heften, Trade Paperbacks, wie auch immer. Es ist einfach großartig und wird wirklich von Heft zu Heft besser und man möchte wissen, wie es weitergeht. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Und für wen das hier ganz neu war, wie gesagt, es gibt noch 6 weitere Bonustracks hinter jeden der letzten 6 Podcasts. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.